Also ich finde diese ganze Diskussion zunehmend so ein bisschen schizophren, weil wir ja mittlerweile an einem Punkt sind, wo eigentlich das komplette CO2-Budget eigentlich aufgebraucht ist. Und eigentlich muss quasi alles jetzt möglichst schnell passieren, um die Emissionen zurückzufahren. Und da ist relativ deutlich, und es wird auch im IPCC sehr, sehr stark im letzten Bericht betont, am schnellsten lassen sich Emissionen reduzieren, nicht durch technologische Innovationen, die sind auch wichtig, dauert aber lange, sondern durch den Rückgang der Nachfrage von Energie. Dann folgt daraus, solange zentrale Infrastruktur wie Energie, Verkehr, Ernährung, Wohnen und so weiter dem Markt überlassen, bleibt eigentlich keine wirkliche ökologische Politik damit möglich ist. Genau, deswegen verstehe ich Degrowth ganz zentral als ein strategisches Zurückdrängen von Marktlogiken in allen möglichen Bereichen durch einen Fokus eben auf stärker demokratische ökologische Planung. Also was wollen wir wirklich produzieren? Welche Versorgungssysteme sind besonders geeignet, um mit wenig Energie- und Materialdurchsatz möglichst viel gesellschaftliches Wohlergehen für alle zu garantieren? Das heißt aber auch ganz zentral für die Klimabewegung, Klassenpolitik ernst zu nehmen und sehr, sehr stark darauf zu achten, klimapolitische Forderungen, umweltpolitische Forderungen nicht als individuelle Verzichtsappelle zu formulieren, sondern immer sehr, sehr stark auch mit so einer gesamtgesellschaftlichen Transformationsperspektive, die eben eine strukturelle Ebene anspricht, die in den Vordergrund zu stellen.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast zurück aus der Sommerpause. Diese Woche geht es hier um die Zukunft von Klimakämpfen und ökologische Postwachstumsplanung. Während die Gesellschaften in Europa und den USA sich mit dem Klimakollaps abgefunden haben oder sogar in Richtung eines fossilen Autoritarismus driften, befinden sich Klimabewegungen und ökologische Linke auf Sinnsuche, mitunter auch im Clinch darüber, wie Kämpfe für Klimagerechtigkeit in Zeiten von Zusammenbruchsdynamiken aussehen können. Es ist höchste Zeit für eine gemeinsame Erzählung, ist Degrowth-Forscher und Klimaaktivist Matthias Schmelzer überzeugt. Eine Agenda, die sowohl auf solidarische Kollapsvorsorge setzt, als auch auf ökologischen Klassenkampf gegen fossile Interessen, gegen Überreichtum und für den sozial-ökologischen Umbau unserer Wirtschaft. In Teil 3 der Serie Was ist der Plan? Spreche ich also mit Matthias Schmelzer über die Verbindung klassischer und neuer Klimakämpfe, über ganz konkrete Bausteine eines popularen Klimaschutzes, der eben Klimabewegte und Working Class zusammenbringt und die Vision einer ökologischen Wirtschaftsdemokratie. Ich bin euer Host Lukas Andreka. Ich wünsche euch einige Erkenntnisse und auch ein bisschen Spaß mit Dissens. Matthias, schön, dass du im Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen, hallo.
Ja, hallo.
Matthias, wir wollen über Klimakrise und Katastrophenkapitalismus, über Degrowth und demokratische Planung sprechen. Nicht mehr, nicht weniger. Vielleicht starten wir mal mit ein bisschen Zeitdiagnose, habe ich mir überlegt, Matthias. In Europa und den USA, da scheint ja das Projekt grüner Kapitalismus vorerst gescheitert. Sehen wir unter Merz und noch krasser unter Trump, würde ich sagen, ne? Und das Projekt einer ökologischen Modernisierung ist da so einem autoritär rechten Rollback gegen Klimaschutz gewichen. Also wenn wir es jetzt quasi uns auf den Klimaschutz fokussieren und das alles unter Vorzeichen sich schon ja verschärfender Klimakollapsdynamiken, verschärfter Ungleichheit, Klassenkampf von oben, globalen Spannungen, einem verrückten Level an Aufrüstung, was wir weltweit sehen, gerade auch hier in Europa, und auch Rechtsruck und Faschisierungstendenzen. Matthias, du hast ja als Degrowth-Wissenschaftler und Klimaaktivist, sage ich mal, die Höhen und auch den vorläufigen Tiefpunkt, durch den wir gerade gehen, von deutscher Klimadebatte und deutscher Klimapolitik oder Klimapolitik im Allgemeinen, hast du ja ganz nah verfolgst, beschäftigst dich auch sehr intensiv mit den Transformationskonflikten um dieses Thema herum. Mich hätte deshalb mal für den Einstieg interessiert, weil das vielleicht auch so ein bisschen dann das Panorama ist für die Ideen, die du zu Degrowth hast und zu demokratischer Planung dann und der Verbindung dieser beiden. Ja. Wie würdest du denn die gegenwärtige Situation beschreiben und was ist da vielleicht aus deiner Sicht wichtig zu verstehen, dass wir dann auch handlungsfähiger werden?
Ja, wow. Also ich freue mich sehr, auch da zu sein. Du hast jetzt ein riesengroßes Panorama aufgemacht und genau, ich sehe das auch so, dass wir gerade in einer extrem widersprüchlichen historischen Konstellation uns befinden. Eben auf der einen Seite ist völlig klar, dass das Projekt des grünen Kapitalismus quasi grundlegend gescheitert ist. Also die Idee, man könne Wirtschaftswachstum einfach ökologisch modernisieren und durch grüne Investitionen Märkte und damit eben auch neue Akkumulationsmöglichkeiten generieren und auch Wohlstand für alle schaffen. Dieses Projekt ist de facto gescheitert. Die ökologischen Kennzahlen sprechen da eigentlich eine ziemlich eindeutige Sprache. Die Emissionen steigen weiter. 2025 sind sie so hoch wie noch nie. Immer weiter wird auch noch mehr Kohle verbrannt als im letzten Jahr, also die dreckigste Form der Energie. Genau, und was das heißt, besprechen wir ja bestimmt noch ein bisschen ausführlicher. Mhm. Und gleichzeitig erleben wir eben diesen massiven autoritären und fossilen Rollback in den USA, Europa, eigentlich auch global. Und die ökologische Transformation, also so unvollständig und widersprüchlich, wie sie eben im Kontext der ökologischen Modernisierung bisher nur war, wird jetzt schon zum Feindbild eines rechten Kulturkampfs, der eben auch getragen ist von Angriffen auf Menschenrechte, Gleichstellung, allen möglichen anderen, aber ganz zentral eben auch Klimaschutz. Und die Antwort vieler Regierungen auf diese Konstellation ist eben Militarisierung, Abschottung, Aufrüstung und ganz zentral fossile Industriepolitik. Also statt ökologischem Umbau erleben wir diese sehr gefährliche Mischung aus Militär-Keynesianismus, Standortnationalismus und sowas eben sehr stark regressiver Infrastrukturpolitik, die oft sehr unökologisch ist. Und diese ganzen Entwicklungen finden dann auch noch statt, also diese politischen Entwicklungen im Kontext einer grundlegenden Polykrise, also der gegenseitigen Verschränkung von multiplen systemischen Krisen. Und viele von diesen, du hattest ja gefragt, was ist so die meine Einschätzung der gegenwärtigen Situation, lassen sich, glaube ich, ganz stark auch als verursacht verstehen oder als verursacht durch Wachstum, also als Wachstumskrisen. Und am offensichtlichsten ist es, glaube ich, beim ökologischen Overshoot, der sich ja jetzt schon in Hitzerekorden, Ernteausfällen, Extremwetter, schwindende Biodiversität, also so ganz massiv zeigt. Und hier ist die Studienlage zunehmend eindeutig, dass das ganz zentral verursacht ist, dieser ökologische Overshoot, durch die ökonomischen Verhältnisse des fossilen Kapitalismus, in dessen Zentrum eben Wirtschaftswachstum und das Wachstumsparadigma steht. Dann führt diese politische Konstellation sowohl ökologische Modernisierung, aber auch der fossile Rollback zunehmend zu globalen Spannungen, die sich auch immer deutlicher als öko-imperiale Spannungen zeigen. Also Kämpfen um Ressourcen, Handelskriege, geostrategische Aufrüstungsdynamiken, da teilweise auch Kämpfe um die Rohstoffe, die notwendig sind für ökologische Modernisierung, aber natürlich auch das gezielte Töten von Environmental Defenders bis hin zu Genoziden. Und im Kern geht es auch hier ganz oft um Kämpfe um zukünftige Wachstumschancen. Ein weiterer Aspekt ist, dass in den Ländern des globalen Nordens, besonders in Europa, eben sehr grundlegend Gesellschaften konfrontiert sind mit ökonomischen Stagnationstendenzen, also mit sinkenden Wachstumsraten, die sich auch schon über die letzten Jahrzehnte relativ stabil eben kontinuierlich zurückgegangen sind, eigentlich die gesamte Nachkriegszeit seit den 1950er Jahren. Und trotz immenser staatlicher Stützung und jahrelanger Niedrigzinspolitik es unklar ist, ob sich das überhaupt wieder wenden lässt. Also wir steuern eben unabhängig von der ökologischen Krise auf ökonomische Stagnation hin. Und dann als letzter Aspekt vielleicht das Ganze eben sehr stark auch eine soziale Krise von globaler Ungleichheit, die eben immer perversere Ausmaße annimmt. Ich hatte gestern nochmal geschaut, laut Oxfam haben die 5 reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit 2020, also in 4 Jahren, fast verdoppelt, während 5 Milliarden Menschen in diesem Zeitraum ärmer geworden sind. Das reichste 1% besitzen aktuell mehr als 45% des globalen Vermögens. Und diese Krise der Lebenshaltungskosten hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass eben Wachstum nicht bei allen ankommt. Genau, und diese Krisen und das allgemein vorherrschende Gefühl von kollektiver Alternativlosigkeit, also einer erschöpften politischen Imagination, die eigentlich quasi alles immer nur innerhalb des Bestehenden, innerhalb von Wachstumsdenken überhaupt nur vorstellen kann, bestärkt eben auch diese Demokratiekrise, die ganz zentral ist und durch zunehmende starke autoritäre Kräfte und Faschisierungstendenzen geprägt ist. Genau, das Ganze ist natürlich dramatisch, weil jetzt wäre natürlich eigentlich der Kontext, in dem es umso dringender ist, allerhöchste Zeit eigentlich auch systemische Alternativen aufzuzeigen. Für mich heißt es, eine kapitalismuskritische, sozialökologische, auch Transformationsperspektive aufrechtzuerhalten, trotz dieser Situation. Und das hat unterschiedliche Eckpfeiler. Und wir wollten ja über eben 2 zentrale sprechen, eben demokratische, sozialökologische Planung und solidarische Postwachstumsökonomie als 2, finde ich, wichtige Eckpfeiler von so einem Projekt. Denn deutlich, also ich glaube, wenn man sich das ein bisschen anschaut, wird total deutlich, das vielleicht nur als Einstieg, dass um Energie- und Materialdurchsatz schnell zu senken Ohne soziale Verwerfung, ohne ökonomisches Chaos, ohne Rezession braucht es ganz dringend demokratische Entscheidungen, mindestens über gesellschaftliche Investitionen und Desinvestitionsentscheidungen. Der Markt kann diese grundlegenden Prozesse nicht regeln und auch ein technokratischer Staat reicht eigentlich nicht. Es braucht demokratische Beteiligung, kollektive Zielbestimmung und eben Planung von unten und oben, um da überhaupt da nach vorne zu kommen. Also institutionelle Transformation, aber auch eine politische neue Erzählung, die eben Degrowth als eine, vielleicht eine Form von Freiheit, von Wachstumszwang neu begreift und Planung als eine kollektive Rückeroberung von Zukunft.
Ja, spannend. Matthias, danke dir für den Einstieg. Und das ist jetzt auch das große Thema des Podcasts, so ein bisschen diesen dritten Pol und was damit verbunden ist, so ein bisschen aufzuzeigen, zu beschreiben. Ich würde diesen Pol vielleicht mal hier Degrowth-Sozialismus nennen, aber da gibt es viele Namen dafür. Und das fängt natürlich an auch mit einer Kritik eben. Du hast ja schon ein paar Worte dazu gesagt, eben dieses Wachstumszwangs und das Wachstumsparadigmas, das im Kern der vielen Krisen, die wir erleben, auch steht, ja, also diesem Kapitalismus eben, den es zu überwinden gilt. Ja. Aber weil du jetzt gerade schon ein bisschen angerissen hast, wo wir hinsteuern mit der Klimaerhitzung, ne, den Climate Overshoot, ja, wollte ich da noch kurz vielleicht drüber sprechen, wo wir da aus deiner Sicht stehen mit der Klimakrise. Denn das ist natürlich auch wichtig für eine Bestimmung von emanzipatorischer Politik. Ob wir uns gerade, wie du es an einer Stelle in deiner Texte formulierst, ob wir uns da noch im Climate Game befinden, was ja auch viele sagen, irgendwie, okay, es gibt noch die Möglichkeit, irgendwie die Klimakrise einzudämmen, oder ob wir uns schon im Climate Endgame befinden. Mhm. Also ob sich dieser, ja, katastrophale Korridor von 2 bis 3 Grad Erwärmung, sagen wir mal bis 2100, ob sich das überhaupt noch verhindern lässt oder ob wir desaströse Kipppunkte, soziale Kollapsdynamiken, die damit einhergehen werden, ja, ob wir uns darauf einstellen müssen. Also vielleicht kannst du dazu noch als jemand, der halt ja auf die physikalischen Fakten, aber auch die sozialen Dynamiken drumherum schaut, vielleicht kannst du dazu noch 1-2 Takte sagen, wie sehr brennt eigentlich die Hütte? Und es herrscht ja auch viel Unverständnis und Verdrängung darüber, was eigentlich Klimakollaps bedeutet. Also wie müssen wir uns da in den kommenden 50 bis 100 Jahren dann so diese Kollapsdynamiken eigentlich vorstellen? Also wie müssen wir uns eine Welt mit 2 bis 3 Grad mehr vorstellen?
Ja, jetzt steigen wir natürlich gleich in den sehr schwierigen und für mich auch emotional extrem belastenden Teil ein. Aber der auch, glaube ich, ausgesprochen wichtig ist, weil ich glaube, das ist absolut entscheidend ist, dass wir uns ehrlich machen mit der Situation, wie sie ist. Und auf jeden Fall, die Hütte brennt und mehr als die meisten sich klar machen. Also wir sind nicht mehr in einem Normalbetrieb, wo es so ein paar Krisen gibt, sondern mitten in einer Situation von einer quasi eskalierenden sozial-ökologischen Notlage. Und das bedeutet auch, dass die politische Orientierung eigentlich heute aus dem Wissen heraus entstehen muss und dadurch informiert sein muss, wie radikal sich eben die ökologischen Rahmenbedingungen verändern und auch weitgehend weiter verändern werden. In Teilen auch unabhängig davon, was Gesellschaften in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten machen, weil eben total viel schon quasi in den Erdsystemtrends durch das CO2, was jetzt schon emittiert ist, an dauerhaften Schäden schon passiert ist. Hm. Und genau, der IPCC hat ja schon lange auch eine relativ klare Sprache dazu und sagt im Wesentlichen, es bleibt nur noch ein sich sehr schnell schließendes Zeitfenster, um überhaupt eine lebenswerte Zukunft zu erhalten. Und dafür bräuchte es schnelle, weitreichende Veränderungen in allen Sektoren und Systemen. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wo wir gerade stehen. Also es sieht nicht danach aus, sondern während die Nachrichtenlage immer krasser wird, ist eigentlich der öffentliche Umgang mit der Situation erinnert total stark immer, also mich auch persönlich immer, an diese Don't-Look-Up-Simulation, wo man das Gefühl hat, dass eigentlich wir im Notfall leben, aber alle wegschauen und das als unrealistisch sehen, das irgendwie überhaupt stark in den Blick zu nehmen. Hm. Genau, und also die erdsystemwissenschaftlichen Fakten sind relativ erschreckend. 1,5 Grad ist sehr wahrscheinlich nicht mehr erreichbar. Zunehmend sagen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da eben in Erdsystemwissenschaften drinstecken, dass auch aus einer rein physikalischen Perspektive 2 Grad nicht mehr erreichbar ist. Die Weltwetterorganisation hat vor ein paar Wochen eine Studie veröffentlicht, die sagt, dass sogar in den nächsten 5 Jahren zeitweise eine Erwärmung von 2 Grad möglich sein kann. Genau, und eine Erwärmung von 2 bis 3 Grad, was gerade so das Fenster der realistischen Möglichkeiten, potenziell auch deutlich höher, ist nicht einfach nur etwas wärmer, sondern es ist wirklich eine komplett andere Welt, in der mehrere Kipppunkte überschritten sind. Das heißt, das Klimasystem verändert sich so stark, dass eben diese sich selbst verstärkenden, nicht reversiblen, nicht wieder umkehrbaren Prozesse angestoßen werden, wie das Abschmelzen des westantarktischen Eisschilds, das möglicherweise bereits jetzt begonnen hat. Es geht aber auch um die Gefahr des Abreißens des Golfstromsystems innerhalb der nächsten 10 oder 20 oder 30 Jahre, dass das kollabieren könnte. Das Absterben des Amazonas-Regenwalds, der über Jahre, also die ganze Zeit eigentlich als Puffer funktioniert hat, CO2 absorbiert hat und zunehmend jetzt auch die Daten darauf hinweisen, dass es zu einer CO2-Quelle geworden ist, weil eben das Absterben dieser ganzen Biomasse CO2 freisetzt. Mhm. Genau, und der renommierte Klimaforscher James Hansen hat auch vor ein paar Wochen eine, finde ich, sehr, sehr interessante Studie veröffentlicht, in der die gängigen Annahmen zur sogenannten Klimasensitivität infrage stellt. Das ist quasi die, was in den Klimawissenschaften genutzt wird, um auszurechnen, was eine Verdopplung von CO2 als Erhitzung als Effekt haben wird. Und bisher waren die Annahmen immer, eine Verdopplung von CO2 führt zu 2,5 bis 4 Grad Erhitzung. Und diese neueren Daten legen aber nahe, dass es eher bei 4,5 Grad Erhitzung bei einer Verdopplung liegt. Und es erklärt auch diese exponentiellen Trends der letzten paar Jahre, also die Klimatrends, was das Abschmelzen von Eis an den Polarkappen angeht, aber auch die Erhitzung vor allem des Meeres, deutlich schneller ist am oberen Rand der Möglichkeitsfenster. Und deswegen gehen Hansen und die Co-Autorin davon aus, dass quasi 2 Grad eigentlich nicht mehr verhindert werden kann und das Klima eben deutlich schneller auf Treibhausgase reagiert als bisher gedacht. Unter anderem auch, weil eben, das ist auch ein weiterer Effekt, weil saubere Luft etwa durch den Rückgang von Schwefelemissionen in der Schifffahrt mehr Sonnenlicht direkt auf die Erde trifft und dadurch der Erhitzungseffekt nochmal schneller ist. Genau, das alles sind eben keine Szenarien für irgendeine ferne Zukunft, sondern laufende Prozesse mit ganz radikalen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Hm. Genau, da finde ich eine Studie, vielleicht das als letzte, noch extrem interessant, die aus der Versicherungswirtschaft kommt, auch aus diesem Jahr von eben Risikomanagement-Experten des Institute and Faculty of Actuaries, die davon ausgehen, dass bei einer Erwärmung von 3 Grad oder mehr, was sie als realistisches Szenario betrachten, aus ihrer Perspektive eben als Versicherungsexpertin, bis 2070 massive staatliche Instabilität droht, Zusammenbrüche von Infrastrukturen und ökonomische Verluste von bis zu 50% des globalen Bruttoinlandsproduktes. Und das Ganze natürlich einhergehend mit Millionen Toten. Also Sie sagen, neuere Studien sprechen von bis zu 4 Milliarden Todesfällen bei solch einem ungebremsten Pfad. Genau, und ich finde es extrem schwer, das überhaupt, ich bespreche das auch mit den Studierenden und wir diskutieren eben diese Endgame-Szenarien in den Seminaren, aber ich finde es immer wieder sehr schwierig, damit umzugehen. Was heißt es eigentlich emotional? Wie gehen wir damit um? Das ist aktuell die Situation, in der wir uns befinden, dass das eben Möglichkeitsfenster sind, dass mehr als die Hälfte der Menschen bis 2070 sterben wird. Ausgelöst durch Prozesse, die eben gesteuert sind. Also da gibt es ja auch Interessen dahinter und Ähnliches.
Ja, ganz so schlimm kommt es hoffentlich nicht und sind ja auch Szenarien oder Prognosen, ne? Also in die Glaskugel lässt sich auch schwierig blicken. Mhm. Aber es gehört schon dazu, sich ehrlich zu machen. Und ich merke so bei mir auch den Unwillen, sich da ehrlich zu machen. Als Papa macht es mich nämlich ultra fertig, mir eine Welt in 20, 40, 50 Jahren, wie auch immer, vorzustellen. Ja. Wenn ich da an meinen Kleinen denke, und das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, die uns zuhören, aber eine Akzeptanz einer sich verschlechternden, verschlimmernden Welt, einen Umgang mit diesen negativen Gefühlen auch zu üben, sich da also auch ehrlich zu machen, das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir auch als Gesellschaft vorankommen wollen. Ne? Ja, ja. Denn es wird auf jeden Fall erstmal schlimmer, bevor es besser wird, denke ich. Eine Welt mit 2 bis 3 Grad mehr, das wird soziale Systeme an den Kollaps bringen, Ernährungssysteme etwa, wenn Ernten ausfallen, bleibt für die Mehrheit der Menschen, vor allem für die, die am wenigsten verantwortlich sind für die Krise, ist da vorprogrammiert. Und die Wirtschaft wird bei Desaster dann auch schrumpfen mit allen Folgen, die solche ungeplanten krisenhaften Rezessionen in so einer wachstumsbasierten Wirtschaftsweise eben haben. Hätte mich interessiert, Matthias, welche Implikationen hat so eine Welt für Linke aus deiner Sicht? Das ganz grundlegend. Und dann, wie nimmst du die Versuche einer Bestimmung linker Politik in dieser Gegenwart und Zukunft wahr? Denn auch der Kampf gegen die Klimakrise selbst steckt ja in der Krise. Heute ist die Linke auf Sinnsuche und es werden gegensätzliche Handlungsoptionen auch diskutiert, sage ich mal. Wir haben, das ist recht holzschnittartig und wir müssen diese Spaltung eigentlich überwinden. Wir haben da eben gerade gegenwärtig das Team Kollaps, das betont die Unabwendbarkeit der Krise und möchte die begrenzte Kraft darauf verwenden, eben sich solidarisch auf die kommenden Katastrophen vorzubereiten in Nachbarschaften, durch Community-Arbeit, durch gegenseitige Krisenhilfe etwa, ne? Und auf der anderen Seite so ein bisschen die eher klassische Klimagerechtigkeitsstrategie, eher so aus der Parteilinken, dem gewerkschaftlichen Spektrum oder auch Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung, wo betont wird, okay, wir brauchen weiter Klimakampf als Klassenkampf, Klimapopulismus gegen die Profiteure der Krise, gegen fossile Interessen und für Klimaschutz als Umverteilungs- und Demokratisierungsprojekt, Vergesellschaftungsprojekt. Und manche auf der einen Seite werfen den anderen vor, Dumas zu sein mit Untergangsfantasien. Und umgekehrt sagen die Kollapsologen, ihr seid doch alle verdrängende Gloomers, so, ja. Und ich denke, beide Seiten haben natürlich was für sich, Klimapopulismus und Klimapreppen. Aber eigentlich müssen diese Ansätze irgendwie aufeinander bezogen werden, statt gegenseitiger Vorwürfe oder gegenseitiger Spaltung. Also ich glaube, da gibt es Möglichkeiten vielleicht eines politstrategischen Common Grounds in Zeiten des Klimakollapses. Aber hätte mich auf jeden Fall interessiert, Matthias, wie blickst du da drauf? Also sind diese Spaltungen hilfreich? Wo siehst du Probleme mit den jeweiligen Perspektiven? Und wo siehst du vielleicht auch Potenzial für so einen von mir umrissenen Common Ground?
Ja, nee, extrem wichtige Diskussion. Und ich glaube, das ist insgesamt für die ganze Gesellschaft, aber auch für die Klimabewegung und auch die gesellschaftliche Linke, glaube ich, eigentlich an der Zeit ist, sich eben auf der Höhe des wissenschaftlichen Stands der Forschung mit der Welt zu beschäftigen und entsprechend auch Strategien zu diskutieren und anzupassen. Also das finde ich insofern, diese Debatte ist ja noch ganz am Anfang, deswegen finde ich es auch gar nicht so leicht, mich darin zu orientieren. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch viel bewegen. Aber erstmal ist es, glaube ich, es ist notwendig und auch selbstverständlich, dass das passiert. Vielleicht noch kurz zu den, zu dem, was ich jetzt gerade skizziert hatte in dem, also im letzten Beitrag, war natürlich eher die Extremszenarien von dem, was möglich ist. Das heißt aber nicht, dass das so kommt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Die Erdsystemwissenschaften sind mittlerweile relativ klar darin zu sagen, dass es auf jeden Fall zu hohe Unsicherheiten gibt, um zu sagen, dass Kippelemente als so eine Art Domino funktionieren, wo im Prinzip es klar ist, ab so einem bestimmten Zeitpunkt passiert sowieso eine Erwärmung, die nicht stoppbar ist und wo es keinen Unterschied mehr macht, wie sich die Emissionen jetzt in den nächsten 5 Jahren entwickeln oder in den nächsten 20 Jahren entwickeln. Und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Kontext, in dem ich diese ganze Diskussion verorten würde. Das heißt, weiterhin bleiben alle Kämpfe um im Prinzip das Abflachen der unterschiedlichen Wachstumskurven, die bleiben weiter zentral. Und vielleicht kommen wir da noch ein bisschen drauf, also um diese Exponentialdynamiken von unterschiedlichen Wachstumskurven, da geht es ja um Wirtschaftswachstum, aber da geht es auch um eben die damit zusammenhängenden Emissionskurven, um die Verbrauchskurven von Energie, die Verbrauchskurven von Ressourcen und so weiter. Und die sind quasi alle in einer Exponentialdynamik. Und diese Exponentialdynamik ist natürlich, die wird sich nicht halten über die nächsten 100 Jahre. Aber die Frage ist, wann Abflachungen in spezifischen von diesen Kurven passieren und wie die gestaltet werden. Und was im Prinzip die Konsequenzen sind. Genau deswegen, also das ist ein bisschen als Kontext. Ich sehe viele der quasi Argumentationen von dem Team Kollaps, wie Tatjo Müller das ja nennt, als wichtigen Impuls für emanzipatorische Bewegung und die Klimaszene insgesamt. Also besonders die Kritik an der Verdrängung, die, glaube ich, ganz offensichtlich ist. Auch die Verdrängung in Teilen der ökomodernistisch ausgerichteten Klimaszene, also wo es jetzt zunehmend auch die Bewegung hingibt Richtung Negativemissionstechnologien als die Möglichkeit im Prinzip so durch die Krisen stabil zu navigieren, wo ich auch große Fragezeichen habe, ob das realistisch ist. Genau, Verdrängung gibt es, glaube ich, in allen Teilen der Gesellschaft zu unterschiedlichen Graden und das aufzubrechen ist ganz entscheidend. Das Anerkennen der Situation eben, wie sie ist und auch das strategische Agieren in diesem Kollapsraum, um da nicht einfach überfordert zu sein. Und natürlich hat das massive Implikationen, so ganz grundlegend für Linke, weil ja im Prinzip immer die befreite Gesellschaft als Utopie in einer Form von Überfluss traditionell gedacht worden. Also das Aneignen der Produktivkräfte, die dann eben für alle genutzt werden. Und das ist ja auch in der Planungsdebatte tendenziell, wie im Prinzip die Debatte bisher gelaufen war, sehr, sehr stark. Genau, aber das bezieht sich natürlich auch auf die Degrowth-Diskussion, die eben sehr, sehr stark argumentiert hat, by design, not disaster. was bedeutet, dass der Rückgang quasi stattfindet. Die Frage ist, ob wir es wollen oder nicht, also ob wir es wollen oder nicht. Die Frage ist, ob das eben geplant und weitgehend friedlich, kontrolliert abläuft oder ungeplant und katastrophisch. Und die meisten der bisherigen Arbeiten haben sich eben mit diesem einen Teil dieser Dichotomie beschäftigt, nämlich wie kann eigentlich Degrowth bei Design aussehen? Und ich glaube, es ist höchste Zeit, eben auch diesen anderen Teil sich genauer anzuschauen. Genau, insgesamt ist mein Gefühl, dass wir aber von einem Common Ground in diesem Kollaps als strategischen Raum noch weit entfernt sind. Denn der Rückzug von der Ebene von gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, den ich in Teilen dieser Kollaps-Narrative sehr stark beobachte, finde ich fatal. Und auch eine große Gefahr quasi für die Klimabewegung, wenn zunehmend mehr Menschen davon ausgehen, dass es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, die Kurven abzuflachen und deswegen sich quasi zurückziehen aus Kämpfen um gesamtgesellschaftliche Veränderungen und nur noch Veränderungen quasi über die konkrete lokale Ebene denken, in denen man im Prinzip das Gefühl hat, Handlungsfähigkeit aufzubauen. Und ich glaube, es bleibt eben weiterhin zentral, auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene Kollapsdynamiken sich darauf vorzubereiten, also auf die Rückkopplung von ökologischer Destabilisierung und sozialem Zerfall und das auch als neue Form von emanzipatorischer Politik zu verstehen, die eben sowohl auf Resilienz, Solidarität, Umverteilung und Kollapsvorsorge setzt, also so eine Politik der vorsorgenden Anpassung betreibt und gern auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, aber gleichzeitig eben auch weiterhin gegen das fossile Kapital, gegen die Interessen der Reichen einzustehen und die Bedürfnisse, also mit dem Versuch, die Bedürfnisse aller zu verteidigen. Wenn man es sehr zugespitzt formuliert, finde ich es eigentlich ganz hilfreich, darüber so nachzudenken, dass also Regierung und Unternehmen wissen, was die Situation ist und wissen es auch seit den 80er Jahren teilweise schon. Und auf einer gewissen Ebene, finde ich, kann man das verstehen als, es wird ein Krieg geführt gegen Menschen und Planeten und eine Form der Waffe dieses Krieges ist eben die Klimakrise. Und die Akteure, die das vorantreiben, müssen gestoppt werden mit physischen Blockaden, Vergesellschaftung, Entziehung von Verschmutzungslizenzen und so weiter. Also es braucht quasi auch eine Form von weiterhin im Prinzip einen klassischen Klimagerechtigkeitskämpfen, die auch in dieser Kollapssituation weiterhin zentral bleiben.
Ja, danke dir auf jeden Fall. Ich finde, wie du es gerade formuliert hast zum Schluss, das ist vielleicht mal ein Anfang, diese Ebenen zusammenzudenken. Aber ja, es bleibt eine enorme Challenge. Bin auch gespannt, wie da die weitere Entwicklung ist, sage ich mal. Denn ich bin auch immer so hin und her gerissen zwischen irgendwie so die Akzeptanz, dass Emanzipation heute heißt, nur noch die bessere Katastrophe zu organisieren. Mhm. Und gleichzeitig finde ich, dass wir an der Vision eines guten Lebens, einer Vision von Fortschritt und Wohlstand auch festhalten müssen und dass Fülle auch, glaube ich, weiterhin möglich ist. Und noch dazu gewinnen wir, glaube ich, die Herzen und Köpfe der Menschen. Mhm. Nicht, wenn wir ihnen nur anbieten können, okay, bei uns kannst du solidarisch im gallischen Dorf auf den Kollaps vorbereitet irgendwie dein Leben fristen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, mehr anzubieten. Eben eine Welt, in der wir nicht 9-to-5 ums goldene Kalb ackern und Sachen kaufen, mit denen wir Leute beeindrucken, die wir gar nicht mögen, so, ne? Mhm. Sondern ein Leben, in dem wir mehr Zeitwohlstand haben, in dem wir im Einklang mit Planeten, mit anderen Menschen zusammen demokratisch koordiniert unsere Bedürfnisse für unsere Bedürfnisse produzieren, aber eben weniger Sachen, mehr Zeitwohlstand. Und wir brauchen ja auch die Zeit, um uns umeinander zu kümmern in Zeiten des Kollapses. Also das ist, glaube ich, so eine Idee von Wohlstand, Fortschritt oder Fülle, die weiter zentral ist und eine Fülle, auf die wir ja im Kapitalismus auch verzichten müssen. Ne?
Nee, absolut. Also dem stimme ich absolut zu. Ich glaube, es wird ja immer so getan, als sei Degrowth Verzicht, aber ich glaube, man muss es eigentlich total umdrehen. Und wenn man genauer hinschaut, ist ja auch, finde ich, relativ deutlich, dass Kapitalismus, gerade in dieser Dynamik, die jetzt in den nächsten, also was, wenn man sich anschaut, was da eigentlich dranhängt für die nächsten Jahrzehnte, eigentlich uns also einen massiven Verzicht eben auf Zukunft abverlangt, aber auch jetzt schon eben auf Zeit, Sicherheit, Kreativität, soziale Beziehungen. Also es ist eines der irrationalsten Systeme, produziert auf der einen Seite massiven Reichtum für wenige, gleichzeitig hetzen Menschen von Job zu Job, leben in Zukunftsangst, können sich Wohnungen kaum leisten, haben eben keine Zeit für Kinderbeziehungen, politische Beteiligung. Genau, und eigentlich ist Kapitalismus eben eine künstliche Verknappung und eine massive Einschränkung von Freiheit, die damit einhergeht. Und Degrowth oder als solidarische Alternativen generell können, glaube ich, verstanden werden als genau so ein Versuch, das eben umzudrehen, als quasi eine Befreiung von dem Zwang, immer mehr produzieren, konsumieren und leisten zu müssen. Genau, und dafür braucht es, glaube ich, eben starke Bilder und Konzepte. Du hattest jetzt schon Zeitwohlstand erwähnt, aber ich glaube auch umfassender ist es wichtig, Bilder zu schaffen eben von öffentlichem Luxus statt privatem Konsum, wo Menschen sichere Lebensgrundlage haben, statt eben diese Angst vor den Folgen von Wachstum, die zunehmend mehr Menschen ja auch massiv belasten.
Stichwort Köpfe und Herzen gewinnen für so eine Vision, Matthias. Ihr habt vor einer Weile, also du und CoautorInnen, eine Milieustudie gemacht mit Blick auf Abwehr und Befürwortung von Klimaschutz in Deutschland. Vielleicht kannst du da ein, zwei Takte noch zu sagen. Also wir sehen ja gerade einen breiten Konsens gegen Klimaschutz, getragen wird davon überreichen Profiteuren natürlich und ihrer Macht, ja, zum Beispiel Geldmacht oder auch Medienmacht, aber eben auch von Wohlstandsmitten. Also es sind ja nicht nur eben die 1%, die Verschmutzereliten, die ökologische Limits reißen, auch die Wohlstandsmitten im globalen Norden leben eine imperiale Lebensweise. Und auch da gibt es mächtig Veränderungsunwillen, ja. Und dann haben wir auch innerhalb des globalen Nordens ein prekäres Milieu. Und die nehmen Klimaschutzappelle oft auch als elitär und arrogant wahr und Klimaschutz per Markt auch als Gefahr, ne, einer weiteren Verarmung. Zum Beispiel dann, wenn eine teurere Energierechnung oder eine Modernisierungsumlage oder sowas droht, ja. Das wiederum ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für einen rechten Kulturkampf, so, ne. Also vielleicht kannst du mal schildern, welche Milieus seht ihr da mit Blick auf so die ökologische Transformation? Und was gilt es aus deiner Sicht in der Auseinandersetzung, so aus progressiver, aus linker Perspektive, in der Auseinandersetzung um Mehrheiten für Klimaschutz zu betonen? Die Verantwortlichkeit der reichen Länder und der imperialen Lebensweise oder Fokus auf Verschmutzereliten, Überreichtum und krassen Luxuskonsum?
Ich finde es auch sehr interessant, dass es diese zwei Narrative gibt. Das eine eben um die Carbon Majors und die 1% versus die 99%. Eben so eine starke Klassenperspektive in die Klimadebatte und dann diese Perspektive der imperialen Lebensweise, die im Prinzip sagt, große Teile in westlichen Gesellschaften sind eigentlich Komplizen in diesem diesem fossilen System. Und ich glaube, eigentlich steckt da was Gutes, was Richtiges in beiden Perspektiven drin und eigentlich brauchst du eine produktive Vermittlung von beiden, um voranzukommen. Also natürlich ist es so, dass nicht nur 1% verantwortlich ist für die Klimakrise, sondern die meisten Menschen in den reichen Ländern, im globalen Norden, der ja mittlerweile auch in Ländern des globalen Südens zunehmend auch wächst. Also das ist ja auch ein Trend, der sehr, sehr stark zunimmt und auch die nächsten Jahrzehnte noch weiter prägen wird. Also diese Komplizinnenschaft gibt es natürlich, aber gleichzeitig sind eben die Unterschiede auch in den Regionen des globalen Nordens auch massiv. Also so eine Studie, die letztens rausgekommen ist, die mich total schockiert hat, aber ich finde, da kann man das ganz gut dran festmachen, zu den CO2-Verbrauch von MillionärInnen weltweit. Und da ist eben rausgekommen, dass allein beim aktuellen Lebensstil dieser MillionärInnen, also allein deren Emissionen würden 72% des kompletten verbleibenden CO2-Budgets sprengen. Und daran sieht man, glaube ich, dass also eine Thematisierung von diesen Formen von extremem Luxuskonsum, die eben um ein Vielfaches höher als von dem, was verfügbar ist. Das reichste 1% der Weltbevölkerung, das hat ungefähr einen Verbrauch von 100 Tonnen CO2 pro Person und ist damit 33 Mal mehr als der globale Durchschnitt. Und diese extremen Formen von Ungleichheit, die eben auch in Europa ganz entscheidend sind, müssen thematisiert werden als Einstiegstor, um auch in weitergehende Veränderungen der Gesellschaft. Also das ist, glaube ich, so wie ich das vermitteln würde. Und wir haben ja vor ein paar Jahren so eine Studie gemacht, so eine Befragung, die wir dann als so ein Buch zum sozial-ökologischen Klassenkonflikt letztes Jahr veröffentlicht haben, wo wir uns ein bisschen genauer anschauen, wie eigentlich die Debatten in den letzten Jahren in Deutschland um sozial-ökologische Transformation gelaufen sind. Und es ist ja ganz entscheidend, es wird ja immer wieder argumentiert, dass Klimaschutz vor allem so ein elitäres Projekt ist und deswegen Klimaschutz eigentlich nicht gemacht werden soll, weil es meistens auf Kosten der Armen geht. Und auf einer gewissen Ebene ist es, glaube ich, oft ein vorgeschobenes Argument, also auch wenn das ein Teil natürlich was dran ist, ein vorgeschobenes Argument, was vor allem von denjenigen artikuliert ist, die eigentlich gar nicht von dieser Klimapolitik negativ betroffen sind, nämlich von den Mittelschichten, von den relativ wohlhabenden Mittelschichten, wo sich in den letzten Jahren so eine Art Verteidigungskonsens etabliert hat zwischen Politik und der Wohlstandsmitte, ein Verteidigungskonsens gegen Klimapolitik und gegen Transformation, der im Wesentlichen sagt, wir rühren die Lebensweise nicht an, alles geht so weiter. Also wir identifizieren da so drei verschiedene klassenpolitische Lager, sozialökologische Transformationslager. Das ist so die Leute, die eher bildungsbürgerlich orientiert sind, Grün wählen. Dann gibt's ein um eher die AfD rumgruppiertes defensiv-reaktionäres Spektrum in sozial prekären Lagen. Mhm. Und das größte Spektrum ist, steigerungsorientiert konservatives Spektrum. Und das ist die Wohlstandsmitte, die da im Kern dieses Verteidigungskonsenses steht. Und was wir aktuell erleben, und das ist, glaube ich, total gefährlich, ist eben eine Art Koalition zwischen dem defensiv reaktionären Lager und diesem steigerungsorientierten Lager. Ein Konsens oder eine Koalition gegen Transformation. Mhm. Was es eigentlich bräuchte, wäre eine Allianz zwischen den Leuten, die eben ökologische Transformation eigentlich befürworten, und dem defensiv reaktionären Spektrum, die eigentlich überfordert sind von Transformation. Das ist nur möglich durch eine klassenbewusste Klimapolitik. Durch eine Klimapolitik, die eben nicht auf Kosten der Ärmsten geht, und Sozialpolitik und Klimapolitik immer als soziale Umverteilungspolitik zusammendenkt. Ja. Und das ist durchaus möglich. Da gibt es ja ganz, ganz viele Vorschläge. Und das macht eben den Raum auf, den strategischen Raum, um zu sagen, dass dieses Argument Klimapolitik geht auf Kosten der Ärmsten eigentlich ein vorgeschobenes Argument ist. Weil im Wesentlichen geht es ganz oft um das Verteidigen von spezifischen Lebensformen, die an bestimmten Eigentums, am Eigentum von Auto, Eigentum von Wohnraum und so weiter dranhängen, die da eigentlich die zentralen Hindernisse darstellen und die sich eben durch kollektive Lösungen statt individueller Appelle auch ganz gut bearbeiten lassen. Hm.
Ja, danke dir, Matthias. Vielleicht können wir tatsächlich jetzt mal über die Mammutaufgabe sprechen, den Wachstumszwang zu verdeutlichen, der uns auch in die Klimahölle reinreitet und aber auch eine Kritik des Wachstumsparadigmas, ne, was ja so tief in den Köpfen drinsteckt, zu machen. Mhm. Denn egal ob fossilistischer Kapitalismus, ob grüner Kapitalismus, ob Neoliberalismus oder Militär-Keynesianismus, hinter allen und auch über alle politischen Spektren und die allermeisten Länder hinweg liegt ja der Common Sense, die Wirtschaft muss wachsen, damit es allen gut geht. Mhm. Manchmal auch dann noch die Erzählung, okay, die Wirtschaft muss auch wachsen, eben Technologie sich entwickeln, damit wir noch irgendwie aus der Klimakrise rauskommen. Schön, wenn das klappen würde. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit von Wachstum und dass wir wachsen müssen, das ist was, mit dem du dich ja als Wirtschaftshistoriker auch ganz intensiv befasst. Und es ist, glaube ich, ja die Mammutaufgabe oder unsere Mammutaufgabe, diese, was du eben schon auch angesprochen hast, diese Verknüpfung von Wachstum ist gleich Fortschritt, Wachstum ist gleich Freiheit, Wachstum ist gleich Sicherheit, mhm. Wachstum ist vielleicht sogar Gemeinwohl, ne? Das alles zu debunken und dem eine Geschichte eben entgegenzusetzen, dass Wachstum eigentlich Verzicht bedeutet. Mhm. Aber vielleicht kannst du tatsächlich mal ein bisschen erläutern, wo kommt für dich im Kapitalismus zum einen strukturell, sage ich mal, der Wachstumszwang her? Mhm. Und was verstehst du dann am Ende unter dem Wachstumsparadigma, wie du es bezeichnest? Ja, also der Idee von Wachstum, die so tief auch in allen unseren Köpfen drin steckt. Mhm. Unsere Vorstellung davon, was ist ein gelungenes Leben auch, ne? Also zweite Auto, ein Familienhaus, zwei Urlaubsreisen, am besten irgendwie mit dem Flieger irgendwo hin im Jahr und so, ne? Mhm. Alles irgendwie Konsummuster, mit denen es auch zu brechen gilt, ne? Also es sind ja, klar, halte ich es für sinnvoll, klimapopulistisch zu sagen, hey, es sind die Reichen, die Investitionsentscheidungen fällen, die uns da mit diesen Entscheidungen auch reinreiten, damit es ihren Unternehmen gut geht, damit die wachsen und so weiter. Mhm. Es sind auch die, die mit ihren Luxusjachten und ihren Jets, Privatjets durch die Gegend fliegen. Aber global gesehen gehören wir halt auch zu den, also auch die Mittelschichten im globalen Norden, zu den 10% weltweit, die zu den Hauptverschmutzern gehören und die über die Verhältnisse des Planeten leben. Ja? Mhm. Also auch dort muss man emotional mit diesen Konsummustern brechen. Mhm. Genau, ich hoffe, das war verständlich. Vielleicht kannst du einmal erläutern, wo kommt der Wachstumszwang her und was verstehst du unter Wachstumsparadigma und wie konnte diese Idee von unendlichem Wachstum so dominant werden?
Ja, genau, mal gerne jetzt erstmal zur Frage nach, also zum einen strukturellen Wachstumszwängen im Kapitalismus und dann, was ist eigentlich mit dem Wachstumsparadigma? Genau, ich glaube, erstmal ist, also auf der strukturellen Ebene ist der Grund, also es ist wichtig zu argumentieren auch, dass der Grund für immer weiter ansteigende Emissionen eben nicht maßgeblich oder nicht primär die Ignoranz in der Bevölkerung ist oder falsches individuelles Konsumverhalten, also so Menschen wollen die imperiale Lebensweise, das ist nicht der einzige oder nicht der primäre Grund, sondern vielmehr sind wir gefangen in strukturellen Logiken und expansiven Dynamiken von kapitalistischen Gesellschaften. Hm. Und mit Kapitalismus meine ich hier nicht einfach nur ein Geldsystem, Märkte oder Handel, all das existiert nämlich schon viele Jahrhunderte vor dem Kapitalismus, sondern ein System, das grundlegend auf Ausbeutung basiert und um Wirtschaftswachstum herum organisiert ist. Also Kapitalismus muss permanent expandieren. Es braucht steigende industrielle Produktion, sonst gerät dieses System in Krisen, Rezessionsspiralen, steigende Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Das Ziel der Produktionssteigerung ist dabei aber nicht das Wohlergehen der Menschen oder die Erreichung von sozialen ökologischen Zielen, sondern ganz simpel eben Gewinne zu steigern, oft durch Strategien von eben Ausbeutung und Aneignung. Und um Gewinne zu erzielen, muss im Kapitalismus mehr aus Arbeit und Natur herausgezogen werden, als zurückgegeben wird. Das ist das System. Hm. Und dieser alleinige Fokus auf Steigerung und Gewinne führt dann eben zu oft extrem irrationalen ökonomischen Verhältnissen, bei denen mitten in der Klimakrise SUVs produziert werden, statt eben öffentliche Verkehrsmittel zu stärken, Werbung Konsum ankurbelt, die ganze Wegwerf-Konsumartikel, so eine Konsumkultur aufrechterhalten, Produkte gebaut werden, die so schnell obsolet werden, dass man gar nicht mehr dahinterherkommt, Menschen in sogenannten Bullshit-Jobs dazu gezwungen sind, in Jobs zu arbeiten, die sie selbst eigentlich nicht für sinnvoll halten und ähnliches. Es wird sehr viel Reichtum produziert für einige, aber gleichzeitig auch eine massive Verknappung von dem, was Menschen brauchen für die großen Mehrheiten. Also das ist so das strukturelle System Kapitalismus, wo Wachstum eingeschrieben ist als Grundlogik. Und das Ganze wird jetzt aber quasi legitimiert durch ein spezifisches Paradigma, durch eine spezifische Perspektive. Genau, und damit habe ich mich intensiv beschäftigt. Und was ich damit meine, ist die Vorstellung des Wirtschaftswachstums, also der stetige Anstieg des Bruttoinlandsprodukts, nicht nur gut, sondern notwendig und im Grunde grenzenlos möglich ist. Diese Perspektive ist quasi dieser Kern. Heute extrem allgegenwärtig, wirkt wie ein selbstevidentes Naturgesetz. Aber diese Perspektive wurde eben historisch produziert. Und in den historischen Arbeiten, also ich war dann im Archiv, habe mir die Quellen der OECD, Organisation für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, angeschaut und da festgestellt, dass eben in den 1940er Jahren es Wachstum eigentlich gar nicht als Ziel gab, aber dann Ende der 50er Jahre das sehr, sehr stark eben zu dem primären Ziel von aller Wirtschaftspolitik geworden ist. Und in dieser Nachkriegssituation ist eben dieses Wachstumsparadigma entstanden als so ein Ensemble aus zum einen wissenschaftlichen Theorien, politischen Diskursen, institutionellen Strukturen, aber ganz zentral eben auch statistischen Standards, die gemeinsam die Vorstellung hegemonial machen, dass eben Wachstum notwendig, wünschenswert und allgemein gut ist. Und da sind vier zentrale Narrative wichtig, um dieses Narrativ oder diese Hegemonie zu stützen. Und diese beinhalten die Sicht des zum einen des Bruttoinlandsprodukt, also das BIP als Maßstab, mit all den Problemen, vielleicht können wir da nochmal drauf kommen, also den all den Reduktionen, Annahmen und Ausschlüssen, die eingeschrieben sind in diesen Standard, dass das Bruttoinlandsprodukt trotzdem wirtschaftliche Aktivität eben richtig oder adäquat misst. Zweiter Punkt, das Wachstum sowas ist wie ein Allheilmittel für unterschiedliche gesellschaftliche Herausforderungen, die sich auch im Laufe der Geschichte immer wieder verändern. Also von Arbeitslosigkeit in der Nachkriegszeit bis hin zu strukturellen Wachstumskrisen rund um Neoliberalismus in den 1980er Jahren, bis heute auch zu ökologischen Herausforderungen, wo es eben Wachstum braucht, um die zu beheben. Ein dritter Aspekt ist ganz klassisch, dass Wachstum eben praktisch unendlich möglich ist, vorausgesetzt, dass die richtigen nationalen oder internationalen Politiken verfolgt werden. Und schließlich, und das ist, glaube ich, so die grundlegendste Ebene, die Annahme, dass Wachstum sowas wie ein universeller Maßstab darstellt für einige der Ziele, die Gesellschaften sowieso haben, also Fortschritt, Wohlfahrt, nationale Macht, Entwicklung und ähnliches. Also Wachstum ist dann das Gleiche wie diese Ziele oder mindestens eine notwendige Voraussetzung, um eben Wohlstand, Entwicklung und so weiter zu erreichen. Genau, diese Erzählung ist das Resultat von historischen Kämpfen seit den 1950er Jahren. Wurde im Prinzip installiert in der Nachkriegszeit, um soziale Konflikte ganz zentral zu befriedigen, also Konflikte zwischen Kapital und Arbeit, aber auch eben, um dieses kapitalistische System insgesamt zu legitimieren. Das Versprechen dahinter ist, alle können profitieren, ohne dass jemand weniger haben muss. Also es führt auch zu einer Entpolitisierung von Verteilungskonflikten.
Trickle-down, die besagte dann unter den Neoliberalen das.
Genau, Trickle-down. Und im Kern, glaube ich, stellt es im Prinzip Wachstum so eine Kernideologie von Kapitalismus dar, weil es eben dazu dient, diese ganz zentralen Konflikte darum, wer bekommt eigentlich was vom Kuchen ab, die zu entpolitisieren. Also ob Klassenspaltung, Rassismus oder Geschlechterungleichheit, aber auch globale Ausbeutung. All das, so das Versprechen, wird durch zukünftiges Wachstum behoben. Und natürlich sieht die Realität komplett anders aus, aber das ist, glaube ich, bis heute ein sehr, sehr wirkmächtiges Versprechen und auch die zentrale Legitimation, trotz der starken Evidenz, dass Wachstum an ökologische, also über ökologisch planetare Grenzen überschreitet, trotzdem daran festzuhalten.
Hm. Ja, vielleicht können wir mal diesen ersten Punkt ein bisschen vertiefen, also das BIP als universeller Maßstab, so. Und es ist ja so, und dann drückt sich auch die Hegemonie des Wirtschaftswachstumsparadigmas aus, so dass das BIP die zentrale Kennzahl für wirtschaftliches Wohlergehen des Landes ist und auch von uns allen auf eine Art, ne? Ja. Also egal ob beim Frühstücksradio oder bei der Tagesschau, ja, bei den Börsennachrichten, dann geht es um das BIP so, immer wieder. Und dabei gibt es natürlich eine vielfältige Kritik schon seit vielen Jahren auch an dem Bruttoinlandsprodukt und seinen Reduktionen. Also vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern, die Zentralität des BIPs und auch, was misst das BIP alles falsch?
Genau, also es wird jetzt vielleicht ein bisschen technischer, weil das Bruttoinlandsprodukt ist eben eine Kennzahl, die quasi aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kommt im Wesentlichen, aber es ist, glaube ich, relativ simpel. Also das Bruttoinlandsprodukt misst den Marktwert von allen Gütern und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Zeitraum, meistens ein Jahr, innerhalb eines Landes oder einer Region produziert werden. Es gibt dann natürlich auch das Bruttoinlandsprodukt der Weltwirtschaft. Also die als in Marktwert, der Marktwert der in einem Zeitraum gemessenen Güter und Dienstleistungen. Und das Interessante ist, also diese Zahl wurde auch erst in den 1930er bis 50er Jahren entwickelt und dann eben in den Anfang der 1950er Jahre international standardisiert. Und den Prozess habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Und bereits damals gab es massive Kritik an diesem Maßstab von den damals führenden ÖkonomInnen, also die auch mit diese Kennzahl entwickelt haben und die im Wesentlichen davor gewarnt haben, diese Kennzahl des Bruttoinlandsprodukts als Maßstab für gesellschaftlichen Wohlstand zu nutzen oder auch für internationale Vergleiche zwischen Ländern. Und die tiefgreifenden Kontroversen, die es damals gab, sind eigentlich recht ähnlich wie heute. Also ging um Externalitäten, unbezahlte Hausarbeit, Subsistenzwirtschaft. Das sind im Wesentlichen Probleme, die sich bis heute durchziehen. Also seit der Gründung dieser Maßzahl ist es eigentlich umkämpft. Aber diese Kontroversen wurden quasi unsichtbar gemacht und in den Hintergrund gedrängt durch die internationale Standardisierung dieser Messgröße, weil es eben politisch extrem nützliche Kennzahl ist, die im Kapitalismus sehr viel Sinn macht, weil das Bruttoinlandsprodukt im Wesentlichen die Möglichkeiten für Gewinne in einem Wirtschaftsraum relativ gut abbildet. Also es ist eine Kennzahl, die nicht zufällig dominant geworden ist in diesem Wirtschaftssystem, sondern sehr, sehr gut dazu passt, weil es eben das Geldsystem und die Gewinnmöglichkeiten innerhalb dieses Geldsystems sehr gut widerspiegelt. Genau. Es gibt eine Reihe von zentralen Problemen, die in der Literatur diskutiert werden, warum dieser Maßstab, der im Wesentlichen eben Marktwerte misst, problematisch ist. Das erste, ganz grundlegend, das Bruttoinlandsprodukt misst eben nicht, also wie gut es Menschen geht, ob Menschen gut leben, sondern ob Güter und Dienstleistungen gehandelt werden. Also wenn jemand krank wird, Medikamente braucht, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt. Wenn Menschen gesund bleiben, passiert eben gar nichts. Also da gibt es so diese ganzen Widersprüche um das Wohlergehen. Und auch die gesamte unbezahlte Sorgearbeit wird in diesem Maßstab unsichtbar gemacht. Auch eine zentrale Debatte, die in den 1950er Jahren bereits geführt worden ist. Obwohl diese Tätigkeiten, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Hausarbeit, Ehrenamt, politische Arbeit und so weiter, natürlich die Basis darstellen für gesellschaftliches Funktionieren überhaupt. Und eben auch einen sehr, sehr großen Teil ausmachen, sowohl in Werten gemessen, also ich habe da nochmal nachgeschaut, allein Frauen in Deutschland leisten jährlich 72 Milliarden Stunden unbezahlte Sorgearbeit. Und das ist mehr als die Summe von allen Arbeitsstunden von Erwerbstätigen insgesamt. Also allein, was Frauen an Sorgearbeit tätigen, ist mehr als alle Erwerbsarbeit insgesamt. Und dieser ganze Bereich des Wirtschaftens wird im Prinzip unsichtbar gemacht, wird entwertet durch den Maßstab des Bruttoinlandsproduktes. Genau, ein zweites grundlegendes Problem ist auf der ökologischen Ebene, dass das Bruttoinlandsprodukt eben nicht misst, jetzt nur so flapsig gesprochen, ob der Wald gesund ist, sondern nur, ob er sich abholzen und verkaufen lässt. Also generell gerät die komplette Ökologie nur in den Blick, solange sie zur Ware gemacht wird. Drittes Problem ist die Verteilung. Also das Bruttoinlandsprodukt misst nicht, wer was vom Kuchen eigentlich abbekommt. Das heißt, auch bei einer wachsenden Weltwirtschaft oder auch einer wachsenden deutschen Wirtschaft ist unklar, ob beispielsweise die untere Hälfte der Bevölkerung überhaupt davon profitiert. Und tatsächlich ist es so, dass in den letzten 4 Jahrzehnten die globale Wirtschaftsleistung sich mehr als verdreifacht hat. In den letzten 4 Jahrzehnten. Doch nach Daten des Global Inequality Projects, der Großteil davon eben nur den Reichen zugute kam. Nämlich das reichste 1% beansprucht über 50% der gesamten Wachstumsgewinne in diesen 4 Jahrzehnten. Und die reichsten 5% 70%. Also hier sieht man sehr, sehr stark, wie ungleich quasi die Vorteile dieses Wachstums sind. Und vielleicht nur im Hinterkopf, also das sind auch die 4 Jahrzehnte, in denen eben die ganzen ökologischen Kosten des Wachstums produziert worden sind. Und der letzte Punkt vielleicht, das Bruttoinlandsprodukt unterscheidet nicht zwischen Goods and Bads, also zwischen dem, was Wohlergehen steigert und dem, was auch soziale und ökologische Kosten produziert und damit dem Wohlergehen schadet. Und deswegen führen eben Ölkatastrophen zu Wachstum, weil Regionen Firmen beauftragen müssen, um die Aufräumarbeiten zu machen und ähnliches. Oder Autounfälle steigern das Bruttoinlandsprodukt, Krankenhaus, mehr Autos und so weiter. Insgesamt bedeutet es also, dass diese verschiedenen Probleme des Bruttoinlandsprodukts, dass es ein ausgesprochen schlechter Maßstab ist, um gesellschaftliche Ziele überhaupt zu bewerten. Und es gibt auch eine Vielzahl von Studien aus der Wohlfahrtsökonomie, Sozialforschung und der ökologischen Ökonomie, die deutlich machen, dass das Leben, also dass das, was das Leben von Menschen wirklich verbessert, nicht mehr Wachstum ist, sondern eine gerechte Verteilung. Nämlich Gleichheit, soziale Sicherheit, Zugang zu Infrastruktur und Zeitwohlstand, all das wiegt viel, viel schwerer. Also vor allem ab so einer bestimmten Einkommensschwelle, die in den reichen Ländern ungefähr in den 1980er, 70er, 80er Jahren erreicht worden ist, wiegen diese Fragen von Verteilung und Gerechtigkeit und Sicherheit viel schwerer als ein wachsendes Pro-Kopf-Einkommen. Deswegen wird auch mittlerweile unter sehr anerkannten Expertinnen eben davon gesprochen, dass das Bruttoinlandsprodukt quasi unser Leben ganz grundlegend falsch misst. Oder es wird auch der Begriff des unwirtschaftlichen Wachstums genutzt, um eben genau das zu benennen. Hier entstehen soziale und ökologische Kosten, die viel höher sind als die Vorteile für die meisten Leute.
Schließen sich für mich, Matthias, 2 Fragen an. Was bringt es da eigentlich, auf die Probleme des BIP hinzuweisen, was es alles unsichtbar macht, zum Beispiel, wenn das BIP halt zu dieser Wirtschaftsweise so gut passt und dem Kapital so nützlich ist, wie du gesagt hast? Mhm. Also hätte mich interessiert, was ist der Mehrwert dieser Debatten um alternative Wohlstandsindikatoren? Kann es vielleicht auch sein, eine Kritik am BIP als Ausgangspunkt zu nutzen, um Planung mehr zum Thema zu machen, dann Türöffner eben sein? Mhm. Und das Zweite wäre, um den Bogen dann auch zu demokratischer Planung, Degrowth, zu schlagen. Was bedeutet so eine Kritik am BIP für Postwachstumsgesellschaften? Also die müssen ja auch in demokratischer Aushandlung irgendwie Fortschritt messen. Denn wenn Wachstum gemessen am BIP ab einem bestimmten Level, also ab den 70ern mit dem Aufziehen des Neoliberalismus wirtschaftlich, sozial und ökologisch schädlich ist, dann braucht es ja andere Weisen, Wohlstand, planetare Grenzen oder Fortschritt in bestimmten Bereichen zu messen. Und das ist dann vielleicht eine Kennzahl, aber vielleicht auch eher mehrere Kennzahlen.
Also ich glaube, dass das eine Illusion wäre zu denken, man könnte im Prinzip einfach diesen Indikator ändern und dann würde quasi die komplette Politik folgen. Ich bin tatsächlich auch relativ skeptisch zu den Möglichkeiten, überhaupt so einen anderen Indikator zu schaffen. Ich habe mir das auch historisch angeschaut. Also es gibt auch seit 50 Jahren, also seit den 1970er Jahren intensive Versuche auf allen Ebenen, also national, international, regional alternative Indikatoren zu entwickeln. Da gibt es mittlerweile ein ganz großes Set an Genuine Progress Indicator zu Umweltzerstörung, sozialer Ungleichheit, die ganzen ökologischen Indikatoren und so weiter. Aber die quasi international zu harmonisieren, auf eine gleiche Ebene zu stellen wie das Bruttoinlandsprodukt, hat bisher nicht geklappt. Und da gibt es auch strukturelle Gründe, warum das so ist. Genau, die zum einen damit zu tun haben, mit dem, dass es eben kein Zufall ist, dass im Kapitalismus das Bruttoinlandsprodukt der zentrale Maßstab geworden ist, aber die auch weitergehen auf so eine institutionelle Ebene. Wie lässt sich eigentlich so ein neuer Maßstab überhaupt international harmonisieren und ähnliches? Also ich halte diese Debatte trotzdem für relevant, weil ich glaube, für jede Gesellschaft brauchen wir vielfältigere, kontextbezogene und auch eine politisch reflektierte Art, um quasi über diese Frage von, was ist eigentlich Wohlstand, was ist Fortschritt, was sind gesellschaftliche Ziele, zu sprechen und auch auf eine quantifizierbare Art und Weise zu sprechen, weil die Probleme, die Situation ist so komplex, dass im Prinzip auch quantifizierbare Möglichkeiten des Informiertseins absolut entscheidend sind, um diese Dynamiken von komplexen Systemen überhaupt in den Blick zu bekommen. Genau, und ich denke aber, dass es dabei nicht möglich ist, quasi eine Alternative zum Bruttoinlandsprodukt zu schaffen, sondern eher ein Set von Indikatoren, die eben soziale Gerechtigkeit, ökologische Grenzen, demokratische Teilhabe, also ganz verschiedene Sachen abbilden, wie Indizes für Gesundheit, Bildung, Gleichheit, Zeitwohlstand, hatten wir schon drüber gesprochen. Aber vielleicht auch kombiniert mit eben so in natura Kalkulationen, also der direkten Messung von Ressourcenverbrauch, Emissionen, Energieflüssen, die quasi auch mit erfasst werden müssen. Und dann ist, glaube ich, wichtig zu bedenken, dass die Frage von Indikatoren immer auch eine Frage von Macht ist, weil da natürlich massive Implikationen dranhängen, wie gemessen wird und was da im Prinzip draus folgt. Genau, und vielleicht kann man das mal so ein bisschen, weil du hattest das jetzt schon in Verbindung zur Planungsdebatte gebracht, vielleicht kann ich dann dazu noch kurz was sagen, weil ich finde, das ist für mich auch einer der zentralen Einfallstore in die Planungsdebatte rein. Also über das BIP und die Wachstumsfixierung, weil das zentrale Problem des Bruttoinlandsprodukts ist ja eben, dass alle gesellschaftlichen Aktivitäten eben auf eine einzige vergleichbare Größe runtergebrochen werden, nämlich in diesem Fall den Marktwert. Und dadurch so eine Art Kommensurabilität, also eine Gleichmachung aller Werte entlang eines monetären Kriteriums geschaffen wird, die eben klassisch ist für kapitalistisches Denken. Und in der Volkswirtschaftslehre wird es dann oft als Effizienz beschrieben, also knappe Ressourcen so einzusetzen, dass man mit möglichst geringem Aufwand das größtmögliche Ergebnis erzielen kann. Und es funktioniert aber nur, wenn man davon ausgeht, dass es überhaupt ein gemeinsames Ziel ist, das eben kommensurabel ist, sowas wie Effizienz, Profit oder Wachstum. Und in einer sozial-ökologischen Transformation oder einer postwachstumsfähigen Gesellschaft brauchen wir eben multiple, teils auch widersprüchliche Ziele, die da in den Blick kommen. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Also die sind auch nicht alle unbedingt additiv aufeinander anrechenbar und dann wird es harmonisch aufgelöst. Also es gibt ökologische Grenzen, soziale Gerechtigkeit, Versorgungssicherheit, Zeitwohlstand, Teilhabe. Und diese Ziele sind ganz grundlegend inkommensurabel. Die lassen sich nicht auf eine einheitliche Kennzahl übersetzen, auch wenn das quasi eine Kennzahl jenseits von Markt und Geld ist. Genau, und deswegen muss jede zukünftige Wirtschaft, glaube ich, eine sein, die eben auf multikriterieller demokratischer Entscheidungsfindung basiert. Das heißt, nicht ein Indikator entscheidet, sondern also auch nicht ein Algorithmus, sondern ganz grundlegend kollektive Prozesse. Und das ist der Kern von Wirtschaftsdemokratie. Kollektive Prozesse darüber, was eigentlich warum Priorität hat. Das ist dann vielleicht kompliziert, langsam, aber es ist grundlegend demokratischer und, glaube ich, auch angemessen für die Herausforderungen, die es heute gibt.
Ja, ihr Lieben, ihr hört hier ja Teil 3 meiner losen Serie zum Thema demokratische Planwirtschaft. Eine Serie, in der wir fragen, wie ein Zurückdrängen oder eine Überwindung zerstörerischer Marktkräfte aussehen kann. Wenn ihr euch für die weiteren Folgen der Serie Was ist der Plan interessiert, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes. Ich habe euch da die ersten beiden Folgen verlinkt. Folge 1 mit Christoph Sorg, wo wir als Auftakt in das Thema einführen, über die neuere Planungsdebatte sprechen, die Fehler der realsozialistischen Kommandowirtschaft und Ideen für eben einen emanzipatorischen Planungsbegriff. Teil 2 war dann mit Heide Lutosch über Planung aus feministischer Perspektive. Da haben wir eben darüber gesprochen, warum man Wirtschaftsdemokratie von der Sorgearbeit her denken muss. Wenn ihr diese Folgen noch nicht gehört habt oder nochmal reinhören wollt, dann macht das doch sehr gerne. Link in den Shownotes. Und was ihr dort auch findet, ist die Möglichkeit, diesen Podcast hier zu supporten. Denn Dissens braucht dringend eure Unterstützung. Ich kann nur für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. Wenn du noch nicht dabei bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Dabei sein kannst du schon ab 3 Euro im Monat und du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Matthias Schmelzer zu gewinnen, The Future is Degrowth. Also nimm dir doch gerne jetzt oder nach dem Podcast Zeit, dich in die Shownotes durchzuklicken oder auf dissenspodcast.de zu gehen und dort eine Fördermitgliedschaft abzuschließen. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Degrowth-Forscher und Klimaaktivisten Matthias Schmelzer. Danke dir, Matthias. Wir wollen gleich auch noch vertiefen, was Wirtschaftsdemokratie oder demokratische Planung aus Degrowth-Perspektive, aus der du ja kommst, bedeuten kann, was da die entscheidenden Fragen und Herausforderungen auch sind. Aber wir müssen vielleicht trotzdem kurz noch über den Mythos grünes Wachstum sprechen. Weil die Vorstellung, dass wir weiter pauschal wachsen können, schön das BIP raufdrehen, das ist ja noch immer Common Sense. Und jetzt haben wir zwar einen fossil-autoritären Rollback, dem Klimaschutz egal ist, und den gilt es natürlich anzugreifen, aber es gilt eben auch, den grünen Kapitalismus als Unmöglichkeit und als Problem zu kritisieren. So, da müssen wir eben durchdringen als dritter Pol, als ökosozialistischer, als degrowth-kommunistischer, wie auch immer. Ja. Und da geht es eben zu kritisieren, dass grüne Technologien wie erneuerbare oder auch neue Produktionsweisen natürlich wichtig sind, aber dass sie niemals eine global wachsende Wirtschaft dekarbonisieren können. So. Und dass wir also den Degrowth planen müssen, Energie- und Materialdurchsatz reduzieren müssen, verbunden mit Daseinsvorsorge, Ausbau von Care und öffentlichem Luxus statt privaten Luxus. Mhm. Das ist in der Klimabewegung, wenn man ihre kapitalismuskritischen Teile mal abzieht, auch nicht Common Sense, würde ich sagen. Da herrscht bei vielen auch die Vorstellung von unpolitischem Klimaschutz, den man mit Technologie machen kann, wo man keinen ökologischen Klassenkampf braucht. Ja. Also vielleicht mal tauglich fürs politische Handgemenge von dir ein paar Gründe, warum ist grünes Wachstum nicht möglich?
Nee, gern. Also ich finde die Debatte auch ausgesprochen wichtig. Ich würde dem vielleicht nur vorweg schicken, also dass ich das absolut entscheidend finde, quasi in dieser Diskussion nicht so zu tun, als sei ein technologischer Fortschritt irgendwie was, also als brauche es was anderes als technologischen Fortschritt. Weil natürlich ist technologischer Fortschritt also gerade in diesem Bereich erneuerbare Energien, erneuerbare Infrastrukturen, erneuerbare Prozesse, also was da alles an Innovationen jetzt schon passiert ist, aber auch noch notwendig ist, ist absolut entscheidend für jede Form von zukunftsfähiger Gesellschaft. Hm. Und ich sehe Degrowth überhaupt nicht in Opposition zu diesem Teil des Projekts der ökologischen Modernisierung, weil absolut, da passieren auch interessante Prozesse, also gerade diese Entwicklung rund um den Preis, also den rapide abfallenden Preis von Solarenergie über die letzten Jahrzehnte, auf einer gewissen Ebene auch eine hoffnungsvolle Erzählung. Das Interessante ist nämlich, dass Studien zeigen, Brad Christopher, ein britischer Ökonom, hat das sehr eingehend analysiert. Das Problem, warum trotzdem weiter in Fossile investiert wird, ist nicht der Preis. Also der Preis von erneuerbaren Energien ist real jetzt schon niedriger. Aber die Gewinnmöglichkeiten mit fossilen Brennstoffen sind eben höher als im Bereich erneuerbare Energien. Und im Kapitalismus geht es natürlich um Gewinne. Das heißt, da fließen die Investitionen rein und deswegen wird auch weiter fossile Infrastruktur ausgebaut. Mhm. Jetzt aus einer Transformationsperspektive ist aber natürlich eine ausgesprochen gute Nachricht, dass mittlerweile auf der Ebene von Preisen bereits der Fall ist, dass erneuerbare Energien schon günstiger sind. Da stellen sich aber trotzdem noch ganz, ganz viele Fragen und ich glaube, das Hauptproblem ist eben dieser Fokus darauf, das Versprechen, dass Technik allein es schon richten wird. Das ist ausgesprochen attraktiv, aber eben massiv gefährlich, weil es eben verstellt, dass Technik allein nicht ausreicht wegen diesen Wachstumsdynamiken und es stattdessen eben auch ökonomisches und soziales Umsteuern braucht, inklusive von so mikrosozialen Innovationen im Alltagsleben, Veränderung der Lebensweise und so weiter. Mhm. Vielleicht, um das mal so in Zahlen zu packen. Die meisten ÖkonomInnen gehen davon aus, dass 2-3% BIP-Wachstum pro Jahr notwendig ist für eine funktionierende Wirtschaft. Und Exponentialkurven sind eben extrem schwer zu verstehen für die meisten Menschen. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wenn man sich das dann genauer anschaut. Aber konkret heißt das, dass die Größe der Wirtschaft sich quasi verdoppelt, und zwar alle 70 Jahre für jedes Prozent verdoppelt. Das heißt also, 2% Wachstum bedeutet alle 35 Jahre eine Verdopplung, 3% alle 23 Jahre. Und vor diesem Hintergrund geht nämlich auch der IPCC, also der Weltklimarat, davon aus, weil eben diese ÖkonomInnen argumentieren, das ist 2-3% ist so normal, gehen sie davon aus, dass die Weltwirtschaft bis 2100 um das 4-7-fache ihrer heutigen Größe angewachsen sein wird. Mhm. Das heißt auch, 4 bis 7 Mal so viel produzieren und konsumieren wie heute, 4 bis 7 Mal so viel Autos, Flugreisen, Wohnungen und so weiter. Und das muss alles grün gemacht werden. Das ist die eigentliche Herausforderung für grünes Wachstum. Und da ist, glaube ich, also das ist wichtig, erstmal so in den Blick zu bekommen, dass das im Prinzip eine ganz andere Herausforderung darstellt. Also, und das ist, glaube ich, die grundlegende Frage, was ist mit diesem langfristigen Wachstumstrend, wann wird der eigentlich gestoppt? Und diese Hoffnung, dass das so lange weitergeht, ist, glaube ich, komplett illusorisch auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und natürlich trifft es in Teilen auch zu auf die Infrastrukturen, die es heute gibt, also alle Autos zu erneuern durch Elektroautos. Auch das hat schon Ressourcenimplikationen, die extrem problematisch sind, neokolonial und so weiter. Aber die eigentliche Herausforderung stellt sich eigentlich erst durch die Wachstumsdynamik in der Zukunft. Dann ist sie auf jeden Fall nochmal viel größer. Aber auch schon für die jetzige, also wenn man sich das jetzt in die spezifische anschaut, für die jetzigen konkreten letzten 10-Jahre-Debatte, gibt es eine Reihe von Gründen, warum zunehmend auch mehr wissenschaftliche Evidenz darauf hindeutet, dass es eben grünes Wachstum eigentlich eine Illusion ist. Es gibt keine belastbaren Belege in den wissenschaftlichen Studien dazu, dass Wirtschaftswachstum absolut global, dauerhaft und schnell genug entkoppelt werden kann von Ressourcenverbrauch und Emissionen. Vor allem nicht in dem Tempo, das notwendig wäre, um eben das Schlimmste der Klimakatastrophe zu verhindern. Und es hat viele Ursachen. Eine ganz zentral: der Rebound-Effekt, dass technologische Fortschritte quasi wieder aufgefressen werden durch Rebound-Effekte. Mehr Effizienz führt nämlich oft dazu, dass dann eben noch mehr verbraucht wird, weil es billiger, bequemer oder besser verfügbar ist. Ein zweites, finde ich, sehr starkes Argument ist, wenn man sich die gesamte Geschichte des fossilen Kapitalismus anschaut, zeigt sich eine sehr stabile Korrelation zwischen Wachstum und Emissionen. Nämlich die einzigen Momente in der gesamten Geschichte des fossilen Kapitalismus, in denen die globalen Emissionen absolut zurückgegangen sind, waren keine Erfolge von grüner Politik, von Entkopplung, sondern Folge ökonomischer Krisen. Also die Ölkrise der 1970er Jahre, der Zusammenbruch des Ostblocks, die Finanzkrise 2008 und zuletzt die Lockdowns in der Corona-Pandemie. Genau, also Wachstum und Emissionen waren historisch nie entkoppelt, sind immer eng aneinander geknüpft. Und genau, dieses Versprechen des grünen Wachstums gibt es seit 50 Jahren immer die gleiche Story, aber de facto passiert es nicht. Wenn man sich jetzt genauer, dann wird immer angeführt, dass es quasi eine Reihe von Ländern gibt, wie eben Deutschland, wo ja die Emissionen durchaus zurückgegangen sind. Und das finde ich auch extrem gut und das hat was. Also es wäre auch sehr verwunderlich, wenn durch den Aufbau von erneuerbarer Energieinfrastruktur, wie sie in den letzten Jahrzehnten vorangetrieben ist, wenn da nicht die Emissionen zurückgegangen sind. Und das ist auch, das ist quasi die Basis, auf der sich aufbauen lässt. Aber es ist eben viel zu langsam und hat teilweise auch zu tun mit Faktoren, die sich nicht so leicht wiederholen lassen, wie eben dem Zusammenbruch der Industrien im Osten nach 1990 oder der Verlagerung von Produktion in andere Weltregionen. Und die Reduktionsraten in Europa lagen bei unter 1% pro Jahr. Um aber quasi das 1,5-Grad-Grenze irgendwie einzuhalten, also das ist ja mittlerweile sehr umstritten, ob das überhaupt geht, bräuchte es ganz andere Entkopplungs- und Reduktionsraten. Die Studien gehen da eher davon 10 bis sogar 15% pro Jahr aus. Also eine komplett andere Größenordnung, wo sich, glaube ich, wirklich die Frage stellt, ob das nicht eigentlich physikalisch komplett unmöglich ist. Genau, das sind so die Argumente, warum das unrealistisch ist. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele Argumente, warum eigentlich grünes Wachstum problematisch ist, weil es eben auf neokolonialer Ungleichheit basiert. Also in eigentlich allen Szenarien für grünes Wachstum, die basieren auf Negativ-Emissionstechnologien, wie eben der Abspeicherung von Bioenergie durch CCS, Carbon Capture Storage, unter der Erde. Technologien, die vor allem in den notwendigen Größenordnungen komplett illusorisch sind aktuell, riesige Landmassen beanspruchen würden und ähnliches. Alle diese Modelle reproduzieren extreme Niveaus von Ungleichheit, wie im Energieverbrauch zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Und bei extrem ungleichen Energieverbrauch ist auch völlig unklar, wie soll quasi eine global gerechte Welt daraus entstehen? Und grünes Wachstum fußt ganz grundlegend auf global ungleich verteiltem Ressourcenverbrauch, um quasi die Rohstoffe, die für den Aufbau erneuerbarer Energieinfrastrukturen notwendig sind, abzubauen, werden eben quasi neokoloniale Arrangements immer zentraler und führen eben zu den entsprechenden ökoimperialen Spannungen. Und vielleicht als letztes, also ich finde diese ganze Diskussion zunehmend so ein bisschen schizophren, weil wir ja mittlerweile an einem Punkt sind, wo eigentlich das komplette CO2-Budget eigentlich aufgebraucht ist. Also wo es eigentlich gar nicht mehr ökologisches Budget, also ein Budget gibt, was sich verteilen ließe, und man sagen kann, so und so viel Raum gibt's überhaupt noch, also um das miteinander in Einklang zu bringen. Sondern eigentlich muss quasi alles jetzt möglichst schnell passieren, um die Emissionen zurückzufahren. Und da ist relativ deutlich, und das wird auch im IPCC sehr, sehr stark im letzten Bericht betont, am schnellsten lassen sich Emissionen reduzieren, nicht durch technologische Innovationen, die sind auch wichtig, dauert aber lange, sondern durch den Rückgang der Nachfrage von Energie. Und das ist, glaube ich, der Hebel, wo sich eben im Kontext von Degrowth total viel ansetzen lässt.
Ja, danke dir, Matthias. Vielleicht können wir tatsächlich jetzt den Bogen mal schlagen zu deiner Idee von Degrowth, von grünem Schrumpfen. Mhm. Alles mit eingedacht, worüber du jetzt gesprochen hast, dass grünes Wachstum historisch und der Gegenwart und der Zukunft sich als illusorisch erweist. Mhm. Wenn wir also annehmen, dass weiteres Wachstum in den vor allem reichen Ländern ökologisch, sozial und wirtschaftlich nicht nachhaltig, sondern schädlich ist, dann braucht es eben, wie du schon sagtest, eine Reduktion von Energie- und Ressourcendurchsatz, eben eine Überwindung von den Wirtschaftswachstumszwängen, von diesem Paradigma auch. Hm. Und dass das natürlich am Ende nicht in der Rezession und Arbeitslosigkeit und Armut mündet, eben eine massive Umverteilung auch und einen Umbau der Wirtschaftsweise und eben ja auch das Ermöglichen von Wohlstand innerhalb von ökologischen Grenzen. Aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, wie definierst du Degrowth oder Postwachstum? Genau, was beinhaltet dieses Projekt für dich?
Mhm. Ja, gern. Genau, also für mich ist Degrowth eben beides. Zum einen eine Kritik an der Hegemonie dieses Wachstumsparadigmas, über das wir jetzt schon viel gesprochen haben, und eine damit verbundene Transformationsperspektive. Und im Wesentlichen steht Degrowth dafür, Produktion und Konsum in den reichen Gesellschaften des globalen Nordens demokratisch und gezielt zu verringern, um dadurch den ökologischen Druck zu reduzieren und globale Ungleichheiten abzubauen und quasi Wohlergehen innerhalb ökologischer Grenzen für alle zu ermöglichen. Genau, im Wesentlichen geht es nicht um allgemeinen Rückgang, eine Verschlechterung, sondern spezifisch um gesellschaftlich gesteuerten Umbau, weniger zerstörerische, überflüssige und rein auf Luxus orientierte Produktion und mehr von dem, was eben sozial und ökologisch sinnvoll ist. Pflege, Care, Bildung, Reparatur, Ernährungssouveränität, solidarische Infrastrukturen, erneuerbare Energien und so weiter. Also das ist ganz entscheidend. Degrowth befürwortet ausdrücklich technologische Innovationen und eben auch den schnellen Ausbau von erneuerbaren Energien, Effizienzsteigerungen. Also vieles von dem, was unter dem Stichwort ökologische Modernisierung läuft, ist nicht unbedingt dagegen, sondern das wird integriert. Aber Degrowth nimmt eben ernst, was viele Studien zeigen, dass das nicht allein reicht, sondern dass die Effizienzgewinne quasi aufgefressen werden oft, wenn nicht im Prinzip begleitende Maßnahmen dazu führen und makroökonomische Steuerung, die eben darauf abzielt, insgesamt Produktion und Konsum zurückzufahren auf eine gerechte Art und Weise. Und im Kern, in unseren Arbeiten, verstehen wir Degrowth nicht als nur eine ökonomische oder ökologische Perspektive, sondern ganz stark als eine ökologische, globale Gerechtigkeitsperspektive. Also im Wesentlichen zielt es darauf ab, die imperiale Lebensweise des globalen Nordens, dass die nicht haltbar ist, Externalisierung abgebaut werden soll und dass Degrowth im Prinzip dafür steht, für eine Lebensweise, die universalisierbar ist, potenziell. Also eine Lebensweise, die alle Menschen so leben könnten. Und der Rückgang betrifft deswegen entsprechend vor allem quasi hochschädliche und überflüssige Produkte, SUVs, Privatjets, geplante Obsoleszenz, Luxuskonsum, die eben zurückgebaut werden sollen. Und dafür gibt's dann eben diese ganzen Debatten über die makroökonomischen Politiken, die da in Anschlag gebracht werden. Mhm. Vielleicht noch als letzter Punkt, also für mich ist in der Degrowth-Perspektive die Eigentumsfrage ganz entscheidend, denn eben die tiefere Ursache des Wachstumszwangs, wenn die im Kapitalismus liegt, das hatten wir ja schon etwas diskutiert, also in der Profitlogik, Konkurrenz und privaten Eigentum an Produktionsmitteln, weswegen Unternehmen quasi wachsen müssen, um überhaupt am Markt zu überleben, dann folgt daraus, dass solange zentrale Infrastruktur wie Energie, Verkehr, Ernährung, Wohnen und so weiter dem Markt überlassen, bleibt eigentlich keine wirkliche ökologische Politik damit möglich ist. Genau, deswegen verstehe ich Degrowth ganz zentral als ein strategisches Zurückdrängen von Marktlogiken in allen möglichen Bereichen durch einen Fokus eben auf stärker demokratische, ökologische Planung. Genau, vielleicht können wir da noch, da kommen wir ein bisschen noch mal detaillierter drauf, wie wir das verstehen, aber das ist im Wesentlichen, wie ich das zugespitzt formulieren würde. Und es gibt natürlich ausgesprochen viele Missverständnisse rund um Degrowth. Ist ein sehr provokanter Begriff. Er wird meistens oder wird ganz oft verstanden als eben das pauschale Schrumpfen von allen Sektoren, als Rezession, Austerität. Es wird argumentiert, Degrowth bedeutet doch Verarmung im globalen Süden oder ein Zurückgehen in die Höhle. Und gegen alle diese Argumente gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Repliken. Und ich glaube, wissenschaftlich ist diese Degrowth-Perspektive zunehmend sehr solide aufgestellt. Was aber nicht bedeutet, es ist gesellschaftlich, also ist immer noch ausgesprochen marginal als Position. Genau. Also das ist im Prinzip so der Kontext eines Konzepts in den letzten 15 Jahren entstanden. Mittlerweile hat es geschafft bis in den IPCC, auf der wissenschaftlichen Ebene recht dominant. Aber gerade in dieser Konstellation ökologische Modernisierung passiert eigentlich nicht. Fossiler, faschistischer Rollback, ist es ausgesprochen schwer, diese Perspektive politisch irgendwie tragfähig zu machen.
Ja, voll, da sind wir auf jeden Fall am Anfang, aber dann in krisenhaften Zeiten oder ja, weiteren Krisendynamiken mit einem Plan am Start zu sein, das ist wichtig und dann daran arbeiten wir. Jetzt ist es ja so, Matthias, im Degrowth-Lager gibt es ja die unterschiedlichsten Positionen. Ihr seid da kapitalismuskritisch am Start und ich halte die Überwindung von Privateigentum und Marktlogiken in zentralen Sektoren auf jeden Fall, die halte ich für ganz wichtig. Ja. Und es gibt ja auch in der sozialistischen Debatte zur Planung eine Bewegung hin zu Degrowth. Da hatten wir zum Beispiel Treue Bethese mit Half-Earth Socialism zu Gast. Andererseits gibt es natürlich auch andere Positionen. Ich hatte zum Beispiel Ulrike Herrmann zu Gast im Podcast, die auf jeden Fall für Degrowth, für eine rationierte Ökonomie im Sinne ja, der britischen Kriegsökonomie plädiert, wo der Staat den Unternehmen starke Energievorgaben macht und sie lässt aber die Klassenverhältnisse unangetastet so, und hält das für möglich, dass das in der Marktwirtschaft funktionieren könnte. Und ich halte das für äußerst unrealistisch, so dass Staat und Kapital da zur Einsicht kommen, ja, und aus der Einsicht das Überleben der Menschheit zu sichern, auf Profite verzichten werden. So, da sehen wir eher das Gegenteil auch. Mhm. Also hätte mich mal von denen interessiert, wie du so allgemein das Debattenfeld beobachtest zu Degrowth und dann auch Planung. Und daran anschließend kannst du gerne auch mal deine oder eure Vision von Degrowth und Planung dann jetzt so ein bisschen erläutern. Denn du hast ja zusammen mit anderen AutorInnen ja Planning the Degrowth da einen ersten Aufschlag auch vorgelegt. Den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, aber da darfst du vielleicht uns auch hier mal einen kleinen Überblick geben.
Ja, also das Feld der Debatten um Degrowth ist natürlich auch in sich sehr umkämpft. Und ich glaube, so ganz grundlegend ist auch klar, also eben so, genauso wie es aus dem gesamten politischen Spektrum auch Positionen für Wirtschaftswachstum gibt, gibt es auch Positionen gegen Wachstum vom gesamten politischen Spektrum. Also man kann es sogar noch erweitern. Es gibt ja auch, das finde ich auch immer wichtig, quasi mitzubedenken, dass es auch aus der radikalen völkischen Rechten Postwachstumspositionen gibt. Also gerade, das ist schon mittlerweile ein paar Jahre her, aber Björn Höcke hat mit diesem Konzept gearbeitet. Es gibt in Frankreich rund um die Nouvelle Droite Konzepte, die in diese Richtung gehen, also die quasi mit gleichen Begrifflichkeiten und teilweise überlappenden Argumenten, die eben auch auf so ethnisch homogene Bioregionen und eine sehr starke Lokalisierung abzielen, versuchen in diese ökologischen Debatten zu intervenieren. Also bis jetzt hat es nicht so wahnsinnig viel politischen Anklang gefunden, aber ich glaube, es ist wichtig, da aufmerksam zu sein. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns eben entschieden, Degrowth sehr, sehr stark als so eine globale Gerechtigkeitsperspektive zu verstehen und auch immer zu, also das mit einzubeziehen in die komplette Analyse und auch in die Vorschläge, damit das sich eben auf allen Ebenen grundlegend unterscheidet von solchen völkischen Verständnissen. Und dann in dem jetzt im weiteren Sinne progressiven Spektrum gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Ansätze dazu. Mhm. Was meine Beobachtung ist, dass in den letzten 15 Jahren auf der internationalen wissenschaftlichen Ebene sich zunehmend stärker als Konsens herausgebildet hat, dass die Analyse des im Wesentlichen Wachstumsdynamiken innerhalb des Kapitalismus strukturell angelegt sind. Es gibt zunehmend mehr Forschung zu Wachstumsabhängigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen, die in Teilen was mit Kapitalismus zu tun haben, in Teilen auch ganz andere Gründe haben. Also es gibt auch ganz viele institutionelle Wachstumsabhängigkeiten. Aber das ein Kernbestandteil von Degrowth, Postwachstum, eben ist, Wachstumsabhängigkeiten zu überwinden. Und wenn man da tief genug geht, gibt es eben Wachstumsabhängigkeiten, die in die Eigentumsordnung mit eingeschrieben sind. Einige argumentieren auch in die Geldordnung. Das ist aber viel, viel umstrittener. Aber so als Grundkonsens, also Kapitalismus ohne Wachstum ist eigentlich unstabil und vor allem langfristig gesehen unstabil. Es ist ein Riesenunterschied, ob es darum geht, für ein paar Jahre im Kontext zu einer Kriegswirtschaft, die Ulrike Herrmann argumentiert, so ein System zu etablieren, oder ob es darum geht, dass das im Prinzip auf Dauer gestellt ist, ohne die Möglichkeit, in Zukunft wieder ganz klassisch über freie Märkte und so weiter Gewinne zu generieren. Und das ist, glaube ich, so der zentrale Unterschied.
Ja.
Genau, und vor diesem Hintergrund habe ich mit einigen KollegInnen, also vor allem Cédric Durand und Elena Hofferbert, angefangen, mich mit dieser Schnittstelle von Degrowth und Planung zu beschäftigen, weil eben auffällt, wenn man sich die ganzen Definitionen von Degrowth in der Literatur anschaut, dass immer davon gesprochen wird, dass der Rückgang von Produktion und Konsum bei Design geplant, gesteuert, irgendwie koordiniert werden soll, aber eigentlich nie darüber geschrieben wird oder dass keine detaillierteren Konzepte dazu gibt, was es eigentlich bedeutet. Und auch kaum eine Rezeption der gesamten Planungsdebatte. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Ich glaube, der wichtigste ist wahrscheinlich die starke bewegungsnahe Prägung, die auch so antistaatlich oder anarchistisch ist, die den Kern von Degrowth-Perspektiven sehr, sehr stark ausmacht. Also eine große Skepsis gegenüber zentraler Planung und allen Versuchen, quasi Top-Down-Politiken als den zentralen Hebel für Politik zu artikulieren. Und ist verbunden mit einer großen Skepsis für zentrale Technologien, alles, was damit einhergeht. Und eben ein Fokus auf die lokale Ebene, also auch Deglobalisierung, offene Relokalisierung. Das sind ja so ganz zentrale Konzepte, die sich schwer vertragen mit dem, wie klassischerweise über Planung nachgedacht worden ist. Deswegen aus dieser Richtung die Skepsis. Und andersrum ist es so, dass in der Planungstradition selbst, also ob in keynesianischer, sozialistischer oder auch in dem, was es früher gab, ökologischer Variante, eigentlich diese Fragen von Wachstum und Reduktion weitgehend ausgeblendet worden sind. Es im Kern vor allem darum ging, Produktivkräfte zu steuern, anzueignen, aber selten eben darum, Wachstum in Frage zu stellen. Genau, und vor dem Hintergrund haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen. Jetzt nicht so, um quasi ein spezifisches Modell zu entwickeln, sondern eher mal so ein offenes demokratisches Planungsverständnis in die Debatte einzubringen, das eben auf verschiedenen Ebenen funktioniert, lokal, sektorübergreifend, national, transnational und als so ein Übergangsinstrument von heute bis zu einer postkapitalistischen Gesellschaft taugt. Deswegen sind wir da auch nicht so festgelegt zu den Fragen von, also es braucht auch Planungsinstrumente im Markt. Genau, und wir schließen damit an an zwei zentrale Konzepte, die in den ökologischen, breiteren Debatten eigentlich ganz dominant sind und versuchen, die zu integrieren. Das eine ist das Donut-Modell der britischen Ökonomin Kate Raworth, das eben ökologische Grenzen mit sozialen Mindeststandards kombiniert. Und, glaube ich, ausgesprochen produktiv ist für die gesamte Debatte über, wie zukunftsfähige Gesellschaften eigentlich aussehen. Also der äußere Rand, wenn man sich das so vorstellt, äußere Rand des Donuts beschreibt die neuen planetaren Belastungsgrenzen, also ökologische Schwellen, jenseits derer menschliches Wohlergehen gefährdet ist. Und es ist nicht nur Klima, sondern da gibt es ganz viele andere, Biodiversität, Süßwasserversorgung und so weiter. Und der innere Rand ist definiert durch das als quasi soziales Fundament, also Grundbedürfnisse, die für alle Menschen gesichert sein müssen. Und in der Mitte ist im Prinzip das gute Leben. Und unser Argument ist, dass diese beiden Ränder, also ökologische und sozial, nicht rein wissenschaftliche Größen sind, sich also nicht quasi basierend auf wissenschaftlichen Zahlen irgendwie definieren lassen. Vor allem, dass sie eigentlich nur politische Bedeutung bekommen können, wenn sie demokratisch geplant werden. Also wenn kollektiv entschieden wird, was gilt als sozial unverzichtbar, wo liegen eigentlich ökologische Grenzen. Also im Wesentlichen müssen wir den Donut planen. Das ist so das eine Argument. Und das zweite ist, dass wir anschließen an das Konzept der Provisioning Systems, also der gesellschaftlichen Versorgungssysteme. Mobilität, Ernährung, Wohnen, Gesundheit und so weiter. Systeme, die zwischen ökologischen Ressourcen, Energie- und Stoffströmen und menschlichen Bedürfnissen vermitteln. Und Planung definieren als diese Systeme so zu gestalten, dass sie eben das Wohlergehen ermöglichen innerhalb ökologischer Grenzen. Also das ist im Prinzip der Kern von ökologischer Postwachstumsplanung. Also nicht so ganz klassisch Top-Down-Planwirtschaft, sondern eigentlich die demokratische Koordination unserer Versorgungssysteme entlang von kollektiv gesetzten Zielvorgaben mit einem ganz starken Fokus auf Investitionen. Also was wollen wir wirklich produzieren? Welche Versorgungssysteme sind besonders geeignet? Da gibt es ja auch verschiedene. Und mit wenig, also welche sind besonders geeignet, mit wenig Energie- und Materialdurchsatz möglichst viel gesellschaftliches Wohlergehen für alle zu garantieren. Also öffentlichen Fern- und Nahverkehr statt Individualverkehr, sowas wie bedürfnisorientierte Wohnraumentwicklung statt Einfamilienhäuser, die eben dann weitgehend leer stehen, kommunale, lokale Energieversorgung statt globale Abhängigkeiten. Und dann, also das Grundverständnis ist Planung quasi ein politisches Feld, nicht technokratisch, sondern eher konflikthaft, plural, eben gestaltungsfähig, entlang von diesen verschiedenen Kriterien, die da in Anschlag gebracht werden.
Mhm. Ja, spannend. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Also das Marktversagen ist ja offensichtlich, aber womit wahrscheinlich jede Planungsdebatte auch noch zu tun hat, ist eben das realsozialistische Erbe, ne? Einer Kommandowirtschaft und ihrer Dysfunktionalität, die wir eben gesehen haben, eben der Top-Down-Planwirtschaft. Mhm. Deswegen zielt auch euer Ansatz ganz zentral darauf ab, der ja eigentlich auch erstmal so ein Panorama oder so ein Framework aufzeichnet, nicht irgendwie ein fertiges Modell, sondern eher, okay, schaut man auf Degrowth und schaut man auf Planung, will diese Perspektiven zusammenbringen, dann ist das ein Framework und das die entscheidenden Fragen, über die wir in Zukunft weiter nachdenken müssen. So, das stellt ja euer Beitrag letztendlich dar.
Ja.
Genau, aber vielleicht kannst du tatsächlich da noch ein bisschen mehr drüber sprechen, über die Demokratiefrage, die bei euch auf verschiedenen Ebenen eine Rolle spielt. Also zum einen der Ebene, wie kriegen wir eigentlich die Makroebene mit der Mikroebene zusammen? Also solidarische Ökonomien zum Beispiel, ne? Auf der lokalen Ebene, aber auch eine staatliche oder suprainstitutionelle Planung, ne? Auf nationaler, regionaler, globaler Ebene. Wie vermittelt man diese Ebenen miteinander, wer hat da welche Mitbestimmung, ne? Also, dass am Ende ein Plan zum einen auch ökologisch funktioniert, aber auch die Bedürfnisse befriedigt und die Menschen eben auch, was glaube ich ganz essentiell ist, eben für den emanzipatorischen Planungsbegriff teilhaben, ja, mitentscheiden, mitmachen, was wichtig ist für die Inputs, aber letztendlich auch dafür, ob das Ganze auch Legitimität hat, ne? Und sie am Ende auch mitziehen, ne? Das ist was und dann natürlich auch, wie wird so ein Plan erarbeitet und wer führt ihn dann aus, ne? Wie wird er kontrolliert und wie wird das auch kontrolliert und so weiter, ne? Das sind so verschiedene Ebenen, die ihr bei euch anspricht, über die es nachzudenken gilt. Und über allem war mein Eindruck steht eben die Frage, wie kriegt man verschiedene Ebenen vermittelt und wie schafft man eine effiziente und vor allem demokratische Art der Planung innerhalb ökologischer Grenzen. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Was sind so die entscheidenden Herausforderungen? Und dabei bleibt es vielleicht vorerst zu schildern, was sind die Herausforderungen, über die weiter nachgedacht werden muss. Genau,
also ich glaube, es ist absolut entscheidend, das quasi kritische Durcharbeiten durch das Erbe von realen historischen Versuchen oder auch oft Fehlversuchen mit Planung, das sehr ernst zu nehmen, weil also du hattest angesprochen, es oft ineffizient war, aber eben auch wahnsinnig undemokratisch. Und das ist, glaube ich, der Hauptausgangspunkt, den ich da setzen würde. Also die Frage, hattest du ja auch genauso formuliert, wie lässt sich sicherstellen, dass Planungsprozesse, von denen ja viele, also gerade im Kontext von ökologischer Transformationspolitik, Industriepolitik und so weiter, auch jetzt schon laufen, also auch innerhalb des Kapitalismus wird ja massiv geplant, wie lassen die sich eigentlich demokratisieren und wie lassen die sich rausbrechen aus diesem Kontext, in dem sie eben oft sehr, sehr stark eben doch angedockt sind an so monokriteriellen Logiken und sehr, sehr stark eben machen diese Vielfalt und deswegen, glaube ich, ist dieses Donut-Modell da ganz hilfreich, um das wird ja auch implementiert auf der lokalen Ebene, um im Prinzip als so ein Ansatzpunkt, um anzufangen, darüber nachzudenken, was eigentlich verschiedene Kriterien, die eine Rolle spielen müssten bei der Planung. Und genau, es ist ganz grundlegend, haben wir unseren Debattenbeitrag geframed rund um so eine zentrale Spannung, eben Bottom-up-Inputs, also die ganz zentral die Planungsprozesse informieren sollen, von BürgerInnen, von Beschäftigten, aber auch von ExpertInnen für unterschiedliche Bereiche Und man kann natürlich auch ganz stark Planung im weitesten Sinne als lokale Planung denken. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viel Potenzial. Also große Teile der Planung, gerade im Kontext einer Degrowth-Ökonomie, kann auch lokale Planung sein. Also wo es im Wesentlichen minimale Vorgaben von höher gelegenen Ebenen braucht. Deswegen ist das Subsidiaritätsprinzip absolut entscheidend. Also das, was lokal geregelt werden kann oder auf einer niedrigen Ebene geregelt werden kann, sollte auf dieser möglichst niedrigen Ebene geregelt werden, weil da im Prinzip die Hürden für Demokratie viel kleiner sind als auf höheren Ebenen. Gleichzeitig ist es aber auch gerade im Kontext von ökologischen Krisen absolut entscheidend, auch die höheren Ebenen mit einzubeziehen, weil eben ökologische Belastungsgrenzen globale Belastungsgrenzen sind und die Folgen daraus auch global irgendwie verhandelt werden müssen. Und das ist, glaube ich, diese Spannung, die wir eben versuchen oder zu bearbeiten, indem im Wesentlichen eben entlang dieses Subsidiaritätsprinzips es Vorgaben gibt von höheren Ebenen zu dem, was im Prinzip Spielräume sind für lokale Entscheidungen. Spielräume in Bezug auf verfügbare Arbeitskraft, verfügbare Ressourcen, verfügbaren ökologischen Raum und ähnliches. Aber dann es weitgehend Handlungsspielräume gibt und Autonomie auf der lokalen Ebene. Genau, das ist, glaube ich, jetzt erstmal nur so ganz grob so ein Rahmenwerk, um darüber nachzudenken. Interessanter wird es dann, glaube ich, wenn man sich die spezifischeren Politikvorschläge anschaut, die gerade im Kontext der Degrowth-Debatte in den letzten Jahren lanciert worden sind. Oft eben als sowas wie nicht reformistische Reformen, um so einen Begriff von André Gortz zu nutzen, also Reformen, die ansetzen an aktuellen Strukturen, aber über das System auch hinausweisen und von denen eben ganz viele auch bereits Vorschläge für so eine demokratische und ökologische Planung beinhalten. Also von selektiver Schrumpfung und der Förderung von spezifischen Sektoren bis hin zu Grundversorgung, Planung von technologischen Entwicklungen, globale Gerechtigkeit, Reparation, Schuldenstreichung und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele spezifische Vorschläge, die sich eigentlich, die gut andockbar sind an die Planungsdebatte, um da eben ökologische, aber auch antiproduktivistische Ansatzpunkte stark zu machen.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Planungsdebatte ist ja dann oft sehr wissenschaftlich, sehr technisch und so weiter. Mhm. Und das zu verknüpfen eben mit bestimmten politischen Forderungen, der Common Sense Transformationsagenda, vielleicht auch hinter der sich verschiedene Akteure dann vielleicht auch einfinden können, verschiedene Allianzen dann auch. Das scheint mir ganz wichtig. Und ja, du hast ja mit deinen Co-Autorinnen auch eben bestimmte Policy Goals, nenne ich sie mal, nicht reformistische Reformen dann auch aufgegriffen. Und das eine, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist Investitionsplanung. Also dann eben auch bestimmte Vorgaben für die Schrumpfung von Luxuskonsum und den Fokus auf essentielle Bedürfnisse und dann auch den Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge und vielleicht noch einen Schritt darüber hinaus auch öffentlichen Luxus, ne, um private Suffizienz dann auch gleichzeitig zu üben. Eine grüne Jobgarantie und Arbeitszeitverkürzung, auch ohne sowas wird sich so ein Degrowth nicht denken lassen. Und dann eben in der globalen Perspektive Schuldenschnitt und Klimareparationen für den globalen Süden. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie wichtig es ist, aus deiner Sicht dann tatsächlich solche catchy Policy Goals, die vielleicht verschiedene Akteure von vielleicht zukünftig mal Gewerkschaften auch über Klimabewegungen, linke Parteien und so weiter, hinter die sich verschiedene Akteure einfinden können und sich Allianzen bilden können. Ich glaube, daran hapert es vielleicht noch ein bisschen in der öffentlichen Debatte so. Es gibt viele tolle Positionen, aber, und ich habe das jetzt auch nicht catchy formuliert, das müssen dann politische Kommunikatoren catchy formulieren, so, ne? Aber ich glaube, das wird ganz essentiell sein, da gewisse Talking Points zu haben. Alles Sachen, die übrigens hier im Podcast schon vorgekommen sind, so, und deswegen fand ich es auch schön, das bei euch zu lesen. Diese Talking Points, auf denen müssen wir, glaube ich, drauf rumhämmern, immer wieder und immer wieder.
Nee, absolut. Also ich finde das auch total entscheidend. Quasi so eine Common Sense Transformationsagenda wäre extrem hilfreich. Und auf einer gewissen Ebene ist auch meine Hoffnung, dass die spezifischeren Vorschläge, die da aus der für sozialökologische Politiken, die aus der Degrowth-Perspektive da formuliert worden sind in den letzten Jahren und sich entwickelt haben, dass die vielleicht den Kern von sowas darstellen können, unabhängig davon, ob das Framing weiter Degrowth ist oder nicht. Also weil das finde ich gar nicht unbedingt das Wichtigste, sondern viel entscheidender ist eigentlich, ob quasi die konkreten Kritiken, die aus der Degrowth-Perspektive formuliert werden, ernst genommen integriert werden und die Vorschläge, die da im Vordergrund stehen. Genau, also gerade für eben so anschlussfähige, breite Bündnisse ist es, glaube ich, absolut wichtig, so eine Reihe von Talking Points zu haben. Das ist jetzt schon eine Reihe von Punkten genannt. Ich könnte jetzt nochmal versuchen, die nochmal knapp zu formulieren.
Ja, gerne.
Mit so ein paar Stichworten, die ich da hilfreich finde.
Ja.
Genau, aus einer Degrowth-Perspektive ist der erste Punkt Schrumpfung von zerstörerischem und ungerechtem Überkonsum. Das heißt konkret eben Luxuskonsum runterfahren, aber gleichzeitig essentielle Versorgung sichern. Also SUVs, Privatjets, Kreuzfahrten, geplante Obsoleszenz. Die ganzen Bereiche der Wirtschaft, die keine oder kaum Gebrauchswert für die meisten Menschen schaffen, das alles ist eben nicht nur ökologisch ruinös, sondern sozial total ungerecht. Und da braucht es eben mutige Maßnahmen wie Rationierung, Preiskontrollen für Grundbedarfsgüter, Maximaleinkommen, progressive Verbrauchssteuern und so weiter. Und das bricht dann auch mit der Austeritätslogik, die immer nur bei den Armen spart und öffnet den Raum für eben so eine Perspektive von öffentlichem Luxus statt privater Verschwendung. Zweiter ganz zentraler Punkt, der schließt da direkt an, ist der Ausbau und die Demokratisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Also Wohnen, Mobilität, Gesundheit, Bildung, Energie, Internet und so weiter. Das sollten eigentlich keine Waren sein, sondern das sind Grundrechte. Wir brauchen sowas wie Universal Basic Services, also kostenlos, zugänglich, Infrastrukturen für alle. Und das erfordert natürlich staatliche Interventionen, eine Rekommunalisierung, aber auch eben neue demokratische Steuerungsformen durch Bürgerinnenräte, Selbstverwaltung, kommunale Energie-, Wärme- und Wohnraumversorgung und entsprechende demokratische Prozesse. Genau, das macht auch wieder so einen Raum auf für Alternativen jenseits von Markt und Bürokratie und macht vielleicht auch das Gemeinsame wieder erfahrbar als so eine Perspektive. Also kollektive Lösungen für Versorgungssysteme. Ein dritter Punkt, eine grüne Jobgarantie und eine radikale Arbeitszeitverkürzung. Hier geht es natürlich, also ökologische Reduktion, wie sie aus der Degrowth-Perspektive notwendig ist, setzt natürlich auch Ressourcen und Arbeitskräfte frei. Und statt dass Menschen in sinnlosen Bullshit-Jobs gehalten werden oder arbeitslos in der ökologischen Krise dann stehen gelassen werden, brauchen wir deswegen dieser Vorschlag eine klimafreundliche Beschäftigungsgarantie in Bereichen, die eben Werte für die gesamte Gesellschaft schaffen, Pflege, Energie, Reparatur, Bildung, Kultur. Da gibt es natürlich total viele Bedarfe in der Gesellschaft, wo aktuell eigentlich zu wenig gearbeitet wird, wo sich anschließen ließe. Genau, und gleichzeitig eben Arbeitszeitverkürzungen mit vollem Lohnausgleich, vor allem für die unteren Einkommensgruppen. Also es gibt ja total viele Studien zu 4-Tageswoche, 30 Stunden oder auch weiter zu reduzieren. Und was das alles für Vorteile, also diese so eine andere Zeitpolitik, was die eigentlich für Vorteile bietet, die auch weit über, also Strahlkraft entwickeln können, jenseits von der ökologischen Politikagenda. Und dann ein vierter Punkt, vielleicht öffentliche Kontrolle über Investitionen und Infrastruktur. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, damit diese anderen Punkte überhaupt realisiert werden können. Heißt jetzt nicht unbedingt Planwirtschaft mit 5-Jahresplänen, aber setzt schon eine sozial- und ökologische Vergesellschaftung von strategischen Bereichen voraus. Ich glaube, im Energiebereich ist es am deutlichsten, also der Energiebereich, also vor allem fossile Energien, den zu dekarbonisieren, setzt eigentlich eine Vergesellschaftung dieses gesamten Sektors voraus, anders und auch ein Bruch mit den Eigentumsrechten, die in diesem Sektor verankert worden sind. Also Titel für fossile Brennstoffe, die noch in der Eigentumstitel für fossile Brennstoffe, die noch unter der Erde sind, machen ein Vielfaches des verbleibenden Budgets aus, das noch bleibt. Und wenn diese Eigentumsrechte realisiert werden, die jetzt auch teilweise heute schon an Finanzmärkten gehandelt werden, gibt es keine Chance für ein Verhindern der schlimmsten ökologischen Folgen. Also da so ein Bruch mit Eigentumslogiken in diesem Bereich und eben eine Form von vergesellschafteter auch Investitionspolitik, also demokratisch kontrollierte Mittelvergabe für den eben Umbau, Konversion, Resilienz und ein Rückbau von fossilen Subventionen. Und der letzte Bereich, das finde ich ganz wichtig, ist eben, dass Degrowth im globalen Norden immer auch einhergehen muss mit Reparationen für den globalen Süden. Also mit Formen der Wiedergutmachung für vergangene Ausbeutung, vergangene Schäden und auch für den jetzt schon verkleinerten ökologischen Raum. Genau. Und dazu gibt es aber auch jetzt mittlerweile schon relativ weit avancierte Vorschläge.
Ja, spannend. Vielleicht kannst du noch, die Zeit ist schon furchtbar fortgeschritten, aber noch ein, zwei Takte aus deiner Sicht sagen, welche Dinge müssen da zusammenkommen, vor allem mit Blick auf welche Bündnisse, welche Allianzen braucht es vielleicht auch neuer Und wo siehst du vielleicht auch Bedarf, wo entsprechende Akteure ja vielleicht sich bewegen müssen, Schritte aufeinander zu machen müssen? Mhm. Ich meine, wir haben zum Beispiel gesehen, dass mit Blick auf die Klimabewegung, da hat so ein Labour-Turn stattgefunden, ne? Wir fahren zusammen und so weiter, da gibt es wertvolle Kontakte, die sich genau in ja sowas einordnen lassen, in einer sozial-ökologischen Transformation unserer Wirtschaftsweise, also den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen, dadurch irgendwie auch die Abhängigkeit vom Auto zurückzufahren. Mhm. Und ich beobachte nicht mit der gleichen Emphase Bewegungen von Gewerkschaften zum Beispiel auf die Klimabewegung zu. Mhm. So, also dann irgendwie dort vielleicht so einen Climate Turn, also ja, neue, nach vorne gerichtete Antworten und vielleicht auch eine Bewegung auf die Klimabewegung zu, um dann vielleicht auch gesamtgesellschaftlich auch mit progressiven Parteien dann im Bündnis und ja, eine andere solidarische Zukunft zu pushen, das sehe ich da weniger. Also es gibt natürlich tolle GewerkschaftsaktivistInnen, es gibt ja auch immer so eine linke Gewerkschaftskonferenz, also alle Leute, die das hier hören, machen ja einen tollen Job und so um die Erneuerung und Politisierung auch von Gewerkschaften, aber insgesamt scheint mir das so ein bisschen das Bild zu sein bei den Gewerkschaften und auf die grüne Umrüstung zu E-Autos folgt jetzt Aufrüstung, also wo die Gewerkschaften für mein Gefühl auch ein bisschen kurzsichtig handeln nach dem Motto, uns ist es lieber für Rheinmetall zu arbeiten, als nicht zu arbeiten. Kurzfristig verständlich, aber langfristig katastrophal. Mhm. Und da fehlt auch so ein bisschen der Mut, sich anders zu positionieren. Also hätte mich interessiert, Matthias, wie du das einschätzt und wo du jeweils Bewegungsbedarf siehst.
Ja, also ich würde dem weitgehend zustimmen. Ich glaube, ich sehe so ein bisschen den Bewegungsbedarf eigentlich auf beiden Seiten auch immer noch ziemlich stark. Mhm. Also wir organisieren jetzt auch im Dezember nochmal so eine Konferenz zum Labour Environmentalism, um diese Allianzen so ein bisschen auszuloten in Berlin. Also da bin ich schon sehr gespannt, aber ich glaube, dass immer noch, dass dieser Labour-Turn in der Umweltbewegung oder in den Umweltbewegungen auch bisher, wird viel drüber geredet, aber trotzdem ist der eigentlich, wenn man sich die konkreten Aktivitäten anschaut, immer noch relativ marginal. Und da lässt, also es gibt noch sehr, sehr viel Ausbaumöglichkeiten. Mhm. Und das ist natürlich alles ein extrem widersprüchliches Feld. Du hast es aufgemacht. Auf einer gewissen Ebene ist natürlich die Haltung von Gewerkschaften auch sehr nachvollziehbar. Die Grundfunktion der Gewerkschaften ist eben der Erhalt der Arbeitsplätze. Und dann erscheint eben grüne Umrüstung, Rüstungsproduktion und so weiter, ist alles erstmal sehr pragmatisch. Ja, aber ich glaube, langfristig ist es auch aus einer, also Gewerkschaftsperspektive, aber noch viel mehr, wenn man jetzt also organisierte Arbeit als kollektiven Akteur, als kollektiven historischen Akteur sieht, ist es, glaube ich, eine Sackgasse. Und da gibt es noch sehr viel, genau, sehr viel zu tun, weil die ökologischen Krisen werden sich eben in Zukunft weiter verschärfen und es braucht vor diesem Hintergrund dringend einen Perspektivwechsel weg von Standortdenken hin zu sowas wie einer Demokratisierung von Produktion. Hm. Und Gewerkschaften haben da, glaube ich, auch eine total große Chance, sich auf eben ihre historische Rolle als quasi Kräfte von Demokratisierung von Arbeit und Wirtschaft zurückzubesinnen, die ja eigentlich ursprünglich mal ganz zentral war. Und das heißt eben heute Vergesellschaftung zentraler Infrastrukturen, Konversion zerstörerischer Industrien, den Aufbau von öffentlicher Daseinsvorsorge, Zeitwohlstand und auch so ein Überwinden von Wachstumszwängen auch mit in die Perspektive zu integrieren. Und ob das jetzt über die organisierten Gewerkschaften, also gerade in den Bereichen Auto, Chemie, Rüstung passiert oder eher über die Ränder von Gewerkschaften ist, glaube ich, noch nicht ausgemacht. Hm. Aber hier sehe ich, glaube ich, prinzipiell eine Möglichkeit für organisierte Beschäftigte, auch aus der Defensive herauszukommen und quasi eine neue Rolle, die auch gesamtgesellschaftlich extrem relevant ist, einzunehmen, eben als treibende Kräfte eines sozial-ökologischen Umbaus. Und das mag jetzt alles sehr, sehr utopisch klingen, angesichts dessen, wo wir stehen, aber ich halte es für zentral, das weiterhin auch diesen Horizont offen zu lassen. Gerade wenn wir, was ich vorhin meinte, auch diese Kollapsperspektive nicht verkürzen wollen auf, das heißt jetzt einen Rückzug auf lokale Politik, sondern auch so eine gesamtgesellschaftliche Ebene weiter aufrechterhalten wollen, dann sind natürlich Beschäftigte, jetzt nicht unbedingt organisiert über Gewerkschaften, aber Beschäftigte insgesamt ganz zentrale Akteure dieser gesamtgesellschaftlichen Veränderung. Und alle Allianzen, die in die Richtung aufgebaut werden, glaube ich, halten da Türen auf oder machen auch Imaginationsräume offen, die absolut entscheidend sind, um eben diese Spaltung von Arbeit gegen Klima irgendwie aufzubrechen. Genau, ich glaube, also das heißt aber auch ganz zentral für die Klimabewegung quasi Klassenpolitik ernst zu nehmen und sehr, sehr stark darauf zu achten, klimapolitische Forderungen, umweltpolitische Forderungen nicht als individuelle Verzichtsappelle zu formulieren, sondern immer sehr, sehr stark auch mit so einer gesamtgesellschaftlichen Transformationsperspektive, die eben eine strukturelle Ebene anspricht, die in den Vordergrund zu stellen.
Ja. Ja. Wie ist eigentlich bei dir? Bist du aktivistisch noch unterwegs? Du warst ja bei Scientist Rebellion, so auf der Hochphase auch der Klimabewegung aktiv. Mhm. Bist du da immer noch am Start oder vielleicht heute in anderen Formaten?
Ja, genau. Also ich war ja also bei Scientist Rebellion auf der Hochphase eine Zeit lang aktiv und aber auch die ganzen Jahre vorher. Also im Kontext von unterschiedlichen Klimagerechtigkeitsgruppen, Ende Gelände, Stay Grounded, am Boden bleiben, so eine Gruppe gegen Flugverkehr. Hm. Genau, und aber auch vorher schon in der globalisierungskritischen Bewegung. Also für mich ist das immer ein zentraler Teil gewesen. Ich bin jetzt seit letztem Jahr auf so einer Professur in Flensburg und habe hier jetzt erstmal extrem viel damit zu tun, mich hier überhaupt einzufinden. Deswegen ist gerade neben dem regelmäßigen auf Demos gehen und quasi Vernetzungsarbeit machen, und ich bin auch auf dem Kollapscamp, mache da eine Reihe von Workshops, unter anderem zur Frage Internationalismus im Kollaps, was heißt das eigentlich? Mhm. Also so eine Sachen, aber dass ich gerade jetzt also auch tatsächlich gar nicht so gute Bewegungsperspektiven sehe in Deutschland aktuell. Ich war vor ein paar Wochen auf so einem internationalen Workshop von Klimaaktivistinnen und KlimabewegungsforscherInnen, was ausgesprochen motivierend war und mir auch sehr viele Impulse gegeben hat, die ich jetzt aber so motiviert mitnehme, weil ich weil sehr deutlich wird, dass international die Stimmung komplett anders ist als in Deutschland, auch viel mehr quasi erfolgreiche Kampagnen laufen, die auch Leuchtbilder darstellen können.
Magst du da vielleicht noch kurz einen Takt sagen dazu, was da dich vielleicht inspiriert hat und wo du denkst irgendwie, okay, das sind Leuchttürme gegenwärtig, wo man vielleicht auch aus Europa, aus Deutschland, aus dem Dachraum irgendwie hinschauen kann. Möglicherweise auch mit Blick auf eben die Verbindung von ja Ökologie und Klassenpolitik auf ökologischen Klassenkampf.
Naja, also ganz, ganz zentral sind natürlich die gesamten Klimagerechtigkeitskämpfe aus dem globalen Süden, wo auch eine Reihe von Aktivistinnen auf dieser Tagung waren, und im Wesentlichen konfrontiert mit realen Kollapsdynamiken seit langem, werden da ja Kämpfe geführt, die ein Ausmaß von Konfrontation, aber teilweise eben auch Erfolg mit sich bringen, gegen Ressourcenextraktivismus und alles Mögliche, die glaube ich immer noch im Wesentlichen viel, viel weiter fortgeschritten sind als alles, was wir so in Europa oder den USA gesehen haben. Also das ist, glaube ich, so der eine Punkt. Dann ist natürlich der Kontext immer so ein bisschen anderer und es ist gar nicht so leicht, wie kann man das genau übertragen. Aber das sehe ich schon aus einer globalen Perspektive als die zentralen Zentren für Klimagerechtigkeits-, Umweltgerechtigkeitskämpfe, die, glaube ich, stärker auch noch eine Rolle spielen sollten in der Orientierung von europäischen Klimagerechtigkeitsakteuren. Was kann eigentlich die Rolle sein in Unterstützung dazu? Mhm. Genau, und dann gab es der Workshop war in Holland und es gab eine Gruppe, die von ganz interessanten Aktionen berichtet hat, die erfolgreich im Hafen von Rotterdam in Allianzen zwischen Beschäftigten, HafenarbeiterInnen und einer Klimabewegungsgruppe Blockaden organisiert haben des Transports von Waffen, die für Gaza bestimmt waren. Mhm. Und da auch relativ, also sehr, sehr viel Zuspruch unter Beschäftigten organisiert haben und jetzt eben darauf aufbauen, weitergehen wollen, auch ökologische Themen in diesen Hafen, die Kämpfe um den Hafen stärker reinzutragen. Also das fand ich nochmal auch eine interessante Perspektive, die natürlich aus gegebenen Gründen im deutschen Kontext gar nicht so leicht vorstellbar wäre, aber prinzipiell doch Anknüpfungspunkte bietet.
Die Hetzkampagne der Bild wäre vorprogrammiert, ja. Aber auch verständlich, Matthias, dass gerade mit deiner Professur, dass die Zeit beschränkt ist. Ich meine, du bildest ja, das kann man vielleicht noch für unsere Zuhörenden sagen, du bildest ja quasi auch die Climate and Social Justice Warriors von morgen auch ein bisschen aus, bei dir im Transformationsstudiengang. Absolut, ja. In Flensburg. Ja. Das nur, falls sich da Leute auch für interessieren. Ich habe das alles natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Schaut euch das gerne an, ihr Zuhörenden. Mhm. Genau, Matthias, es gibt noch so viel zu besprechen oder über so viel könnten wir noch schwätzen, mhm. Aber jetzt müssen wir zum Schluss kommen, deswegen nur vielleicht einen Ausblick von dir. Du hast vor ein paar Jahren, das hatte ich auch hier im Podcast mit anderen Personen, eine solidarische Vision für 2048 mit dem Konzeptwerk für neue Ökonomie, die schon hier und da mal bei mir im Podcast zu Gast waren und auch mit dieser Broschüre, die sehr schön ist, die ich auch allen ans Herz legen möchte, daran warst du beteiligt, genau. Und das war ja so ein bisschen, wir hatten schon drüber gesprochen, so die, wir buchstabieren mal den Degrowth by Design aus und das war so ein bisschen auch formuliert auf dem Höhepunkt von Fridays for Future, von der Klimabewegung im Allgemeinen, von der Klimadebatte auch irgendwo, wo ja, man kann mich jetzt naiv schimpfen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war die Situation ein bisschen offener, ne? Und wir haben noch nicht so tief im fossilen und rechten Rollback drin gesteckt, so. Hätte mich interessiert, heute, wenn du drauf schaust, konfrontiert mit der wahnwitzigen Beschleunigung von Zerstörung von Zukunft, die wir erleben, wie du heute auf die Zukunft schaust und was es vielleicht auch neben all dem Pessimismus und oder all dem, was anders zu Pessimismus gibt, auch was dir vielleicht Hoffnung gibt.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine herausfordernde Frage, weil das natürlich ein ganz anderer Kontext war, in dem wir dann so 2018 bis 2020 dieses große Vernetzungsprojekt, also es war ja gar nicht unsere Vision im Konzeptwerk, sondern wir haben das als groß angelegtes Vernetzungsprojekt mit Bewegungen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft organisiert, um eben so eine positive Vision zu skizzieren für, wie wollen wir eigentlich im Jahr 2048 leben? Eine gerechte, ökologische, demokratische Gesellschaft, die wir skizziert haben, jetzt nicht in wissenschaftlichen Begrifflichkeiten oder in komplizierten Konzepten, sondern in starken Bildern. Genau, und ich halte vieles eigentlich immer noch für relevant, auch wenn es heute noch utopischer im negativen Sinne erscheint als damals, weil was wir ja trotz allem weiterhin brauchen, sind Zukunftsbilder. Nicht unbedingt als Projektionsfläche für so linearen Fortschritt, also wie es für alle irgendwann mal gut ist, wie wir quasi in Anführungsstrichen die Klimakrise lösen, weil das ist, glaube ich, eine unrealistische Zukunft zum aktuellen Zeitpunkt. Die wird uns die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte und sehr wahrscheinlich auch viele Jahrtausende noch begleiten, aber als widerständige Horizonte, um aufzumachen, was im Prinzip anderes möglich wäre und auch möglich bleibt, auch in diesem Kontext. Genau, da ist Zukunft nicht so sehr ein Versprechen, sondern eher auch ganz stark für mich so eine Verpflichtung, also Verantwortung gegenüber denen zu übernehmen, die am meisten verlieren im globalen Süden, in prekarisierten Zonen, aber auch eben die kommenden Generationen. Und wenn ich in die Zukunft blicke, hattest du auch gefragt, also es ist für mich zum einen natürlich ganz viel Angst und das ist auch in unserem Studiengang immer wieder Thema. Oder auch in allen möglichen anderen politischen Kontexten, in meiner Bezugsgruppe und Ähnlichem, ist es ein Thema, durch das wir uns durcharbeiten müssen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da auch einen emotionalen Umgang mitzufinden, um politisch handlungsfähig zu bleiben. Aber es gibt auch viele Sachen, die mir weiterhin Hoffnung geben. Die sind oft im Kleinen. Von einigen der Sachen aus dem Workshop hatte ich erzählt, eben Klimakämpfe in Philippinen oder Mosambik, Portugal, Holland, aber auch so ganz konkret mit den Studierenden zu arbeiten in Flensburg ist für mich auch immer wieder extrem bereichernd, um zu sehen, was da im Prinzip auch für Energie da ist und für einen Wunsch nach Veränderung. Genau, deswegen ist für mich Hoffnung ganz stark eben auch eine Form von Praxis, die sich dann aus so einer Perspektive ergibt. Und ich finde, es gibt ja diesen Spruch von Václav Havel, den ich sehr, sehr gut finde. Hoffnung ist dann eben nicht Optimismus, sondern die Entscheidung, dass es sich lohnt, sich einzusetzen und zu kämpfen, auch wenn es unklar ist, ob es was bringt, also was eigentlich das Ergebnis davon sein wird. Und daran würde ich gerne festhalten, also und weiter auch suchen, was die Risse eigentlich sind, die in den gesellschaftlichen Krisendynamiken, mit denen wir eingestiegen sind, sich immer weiter aufmachen. Denn gerade also aus so einer ökonomischen Perspektive ist total deutlich, dass dieser fossile Kapitalismus ein extrem instabiles System ist und wir uns auf eine Zeit zubewegen, wo das Wachstum ans Ende kommt. Zuerst in einigen Weltregionen und damit eben auch die Stabilität dieses Wirtschaftssystems immer mehr Risse bekommt. Und diese Risse, glaube ich, lohnt es sich zu analysieren, zu verstehen und zu nutzen, um eben solidarische Alternativen in diesen Rissen zu etablieren und auch gesamtgesellschaftlich dann auch durchsetzen zu können.
Matthias, danke dir vielmals, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mich hier besucht hast. Danke.
Danke dir, Lukas.
Ja. Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Degrowth-Forscher und Klimaaktivist Matthias Schmelzer. Wenn ihr euch für ihn oder seine Arbeiten zum Thema interessiert, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Was ihr dort auch findet, diesen Hinweis erlaube ich mir gerade nochmal, sind die weiteren Folgen aus der kleinen Serie Was ist der Plan? Das war jetzt hier Folge 3 zu ökologischer Postwachstumsplanung. Wie es weitergeht, mal sehen, ich bin auf jeden Fall an ein paar Sachen dran. Ihr dürft also gespannt sein. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet sehr gerne Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.